herzlich willkommen zur 911. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind zurück im Grid und wir hoffen, dass wir heute länger als 29 Minuten bleiben können und sprechen für euch über den Film Tron Ares. Mit mir hier eben aus dem 3D-Drucker rausgekommen, Robert Krüger.
Greetings, Programs.
Und als basslastiger Nagel unterwegs, Christoph Perner.
Was, Nagel? Warum der Nagel?
Nine Inch Nails.
Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf dem Niveau sind wir jetzt schon. Wow. Ich sehe schon, Stefan Giesbert ist auch kaum älter geworden und lungert im Grid rum.
Ja.
Dude-mäßig.
Howdy, Partner.
Ach ja, Tron, mal wieder.
Tron, again.
Mhm. End of line.
Wenn mich jemand gefragt hätte, wann der letzte war, naja, also maximal vor 10 Jahren, dann hätte ich drüber nachgedacht, so, warte, nein, auf deiner Hochzeit gab es schon den Soundtrack, also muss es ja, älter genau sein. Aber nur darüber, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der so ewig, ewig her ist. Irgendwie ist der
25 Jahre oder so, das ist schon lang, ja?
Nee, 15, oder? 25 Jahre?
Nee, oder? Wann war der?
Der Originale ist über 40 Jahre alt und der zweite ist 2010. Ja, der ist 15 Jahre alt oder 16.
15 Jahre, oh, okay, nicht 25.
Dachte jetzt schon.
Okay, ich dachte, der wär bei der Hochzeit schon älter gewesen, aber war der ja gar nicht so alt.
Nee, da hast du ganz freshe Musik genommen.
Ganz fresh, 2 Jahre alt, ja, cool.
Ich erinnere mich immer noch gut, wie sich alle darüber gefreut haben.
Das stimmt ja, das war da doch relativ fresh. Ich erinnere mich.
Ja.
Ja, soll ich mal zusammenfassen, um was es geht?
Mach doch mal. Sehr gerne.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin noch nicht vorbereitet.
Ich habe mich das auch lange gefragt. Was geht's hier eigentlich gerade? Also,
genau, Tron Ares. Es geht nicht immer um dasselbe? Also,
ja, nee. Bei Tron? Es war ja bei den anderen beiden Tron-Filmen und auch der Tron-Serie in gewisser Weise, war es ja so, dass man das Protagonisten sich aus unserer Realwelt, sogenannten Realwelt, in eine Cyberworld irgendwie hineindingseln.
Ja, okay, und jetzt hat einer die Vorzeichen für Dings.
Genau, und jetzt ist ja genau andersrum. Ein ruchloser Unternehmergangster, der zufällig Dillinger heißt, also ja,
boah, wie soll man einen
Gangster
so auf flach
nennen? Ja.
Oh Gott, wie lange hast du denn daran überlegt, bei der Namensgebung?
Mann, aber Mann. Also das ist ja der Sohn von dem anderen. Das ist ja im Original, Tron heißt ja der Gegenspieler Dillinger.
Ja, okay, aber trotzdem.
Und, ja, genau, das war schon damals nicht sehr einfallsreich. Ja, auf jeden Fall, dem geht es jetzt darum, Geld zu verdienen, damit Programme, also im Endeffekt, ja, das ist ein bisschen dieses Schräge, die Cyberworld Verbildlichung von Programmen, die wir so gewohnt sind aus den anderen Filmen, jetzt in die Realwelt zu holen und da irgendwie militärisch zu Geld zu machen.
Also Allegorie auf KI-Soldaten und Panzerdrohnen,
ja,
und
so. Irgendwie sowas.
Ja.
Ja. Und ja, und wir haben verschiedene Nachfahren von den alten Dings, den alten Filmen und das Gute und das Böse. Und was wohl noch Thema ist, ist die Haltbarkeit dieser Programme in unserer Realwelt ist wohl ein Problem. Meistens gehen die irgendwie nach 20 Minuten oder so.
29 Minuten.
Gehen die kaputt. Genau. Und jetzt gibt es so irgendeinen Code irgendwo, der einen für immer halten lässt.
Permanence Code.
Und dann gibt's wilde Verfolgungsjagden in und außerhalb des Grids und ja.
Dann geht nochmal ins alte Grid rein und
genau,
man hier
ganz
noch
alte.
Ja, und da hängt der Jeff Bridges Dude wieder rum.
Mhm.
Und ja.
Es wäre einfach schön, wenn der einfach einen Drink mit also so
White Russian. Mit ein bisschen Milch gerührt hätte.
Ja, nee, einfach nur einen milchig-braunen Drink in der Hand hätte.
Ja. Ja, tatsächlich, und da gehen wir jetzt schon ein bisschen in die Besprechung, ich hätte auch noch ein paar mehr Cameos, ein paar mehr Anspielungen, hätte ich schön gefunden, weil inhaltlich ist der Film halt schon eher flache Soße. Da hätten sie halt da noch ein bisschen mehr. Also
so ein ironisches Augenzwinkern. So ein, wir wissen, das ist alles nicht ganz so ernst.
Genau das, weil es ist unheimlich ernst. Ich hätte gern auch noch Leute aus Tron Legacy gesehen. Also den Garrett Hedlund oder Olivia Wilde oder von mir aus auch Michael Sheen oder von mir aus auch Daft Punk.
Hätte ja Uffi löst.
Ja, ja, ist ja aber egal, hätte man irgendwie machen können. Der Jared Leto löst sich auch dauernd auf. Also. Ja, ist das so.
Ja. Ja, ja, stimmt schon. Nee, es stimmt. Ich hatte auch gedacht, dass man, weil man ja vom ersten Teil von Tron of Tron Legacy das ganz gut gemacht hat mit dem Weiterführen der Linien, hat
war
man hier
auch der
jetzt
gleiche Produzent, gell?
Nur so eine Montage an den Anfang gesetzt, wo so Ausschnitte aus Zeitungen und Fernsehberichten irgendwie so, wie das dann immer so gemacht ist, die laufen dann so nahtlos ineinander irgendwie über die Jahre hinweg, sodass so ein Schnellmontage, Erzählung, was da so passiert sein könnte. Irgendwelche Schwestern haben den Konzern übernommen und der Headland-Typ aus dem zweiten Teil hat sich irgendwie aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Das ist, glaube ich, die einzige Erwähnung, wo er irgendwie genannt wird.
Ja.
Und die Schwestern sind dann jetzt auch schon nicht mehr da, also beziehungsweise nur noch eine. Und das kriegen wir dann noch später ein bisschen weiter erklärt.
Aber der hat doch am Ende vom zweiten hat er doch diese Olivia Wilde Figur auch aus dem Grid mit rausgenommen.
Ja.
Also die war, und die ist ja so ein richtig besonderes.
Die ist so ein ISO, ja, genau.
So ein ISO, genau. Da hätten wir ja schon noch ein, zwei Worte verlieren können, gerade weil sich das ja auf die Story in diesem Teil hier schon irgendwie bezieht auch. Also, oder andersrum, die Story bezieht sich ein bisschen darauf. Also, es war schon ein bisschen. Ja. Ohne Bezug. Aber vielleicht liegt es daran, dass es ein rechte Teil, oder? Weil es ist auch der Bruce Boxleitner, der Produzent in den ersten beiden war, der auch in den ersten beiden mitgespielt hat, der ist ja hier gar nicht mehr mit von der Partie. Vielleicht hat es damit zu tun,
ja,
ich weiß
aber,
es nicht.
Aber
naja, aber du kannst doch nicht das alte Grid nehmen und das neue dann nicht oder so. Das ist doch.
Das ist schon seltsam, ja.
Ja. Aber ich fand dass so ein paar Szenen so. Ein paar Sachen sehr lazy gelöst waren. Also dieses Erkenntnis haben, dass man ja doch nicht nur böse sein muss oder so, um jetzt nicht alles vorweg zu erzählen. Das fand ich wirklich, also so, okay, also als diese Szene kam, hab ich mir gedacht, ach ja, das ist eine ganz gute Hinleitung, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und dann wird es halt nicht mehr weiter angesprochen und es ist direkt schon so.
Genau, es ist einfach so mehr oder weniger die erste Szene, wo der zu sehen ist ja schon.
Da war eine Andeutung. Bitte. Also da kann man doch wirklich nochmal was. Also, nee.
Ja, und dann finde ich diese ganzen Action-Szenen, die sehen zwar wahnsinnig gut aus, klar. Also jetzt in unserer Welt,
da muss ich auch noch was zu sagen.
Ja. Die ganzen, also speziell so der Schlussfight, wo dann irgendwie lustige Sachen gegen heutige Kampfjets und so kämpfen müssen. Das sieht alles ziemlich beeindruckend aus, aber ich finde es halt mittlerweile, das ist auch so ein Marvel-Problem genauso, sehr ermüdend, wenn es keine Regeln in dem Sinne zu geben scheint für die für diese vermeintlich übermächtigen Feinde. Die können immer alles, die fliegt da oben mit ihrem komischen, wie heißt das Viech, Resonator? Nee, wie heißt denn das Ding? Resistor, wie heißt denn dieses Teil, dieser komische Greifer?
Gibt's auch
Recognizer, so heißt es.
Recognizer, genau, ja. Recognizer war doch, glaube ich, das, was wir auf Hochzeit auch gespielt haben, oder? Ah, ich weiß es nicht, ich glaube.
Na, jedenfalls, die sitzt da oben drin und die kann alles, die kann auf alle Kameras zugreifen, die kann, also in jeder zweiten Szene, wenn man immer denkt, jetzt vielleicht haben sie einen Weg gefunden, wie sie sich ablenken oder dies oder das, egal was sie versuchen, in der nächsten Szene kann die immer gleich wieder irgendwas völlig Übermächtiges und dadurch wird es dann...
Auf alle Kameras muss sie ja zugreifen können, wenn das Ding Recognizer heißt. Darum geht's ja beim Recognizer, oder?
Weiß ich nicht, alles im originalen Tron konnte man so einem Recognizer einfach um die Ecke laufen entkommen.
Ja, genau. Stimmt.
Und jetzt kann das Ding halt irgendwie Kameras in Treppenhäusern von Häusern, die noch 5 Kilometer entfernt sind, anzapfen und immer sehen, wo du wo du gerade bist und wo du gerade rumläufst und weiß halt eigentlich immer alles. Die ist halt omnipotent, diese Frau da oben. Und natürlich, sie ist die Böse, also wird sie irgendwie besiegt, ist jetzt auch egal, wie das passiert, aber das ist so egal dann irgendwie. So, man guckt sich das an und sagt, ja, irgendwie werden sie eine Lösung finden, aber egal, ob ich jetzt mitfieber oder nicht, im nächsten Moment kann der Böse sowieso wieder irgendwas, was vorher noch nicht erklärt war, weil das kann er jetzt halt, damit er noch scarier ist, aber es verfehlt
dann immer halt die Wirkung. Respawn, ja? Immer ja, respawn. Genau. Ja. Was mich an den Action-Szenen genervt hat, war, dass die nicht konsistent waren. Also die diesen Strahl, den die hier hinter sich herziehen, die Motorräder, das kennen wir ja aus den alten Trons auch, ist ja im Endeffekt so eine Snake-Geschichte, gell? Wenn du deinem Kontrahenten den Weg abschneidest und der fährt in deinen Strahl, den du hinter dir herziehst, dann wird er defragmentiert. Oder wie auch immer die das nennen.
Solution.
Genau.
Auflösung wird reduziert.
Und hier war das ja so, zum Teil bei diesem Polizeiauto, was ihn verfolgt, was dann durch diesen Strahl geteilt wird, war ziemlich cool, ja, wo dann die zwei Hälften in verschiedene Richtungen weiterfahren. Das heißt, das Zeug, dieser Strahl entspricht praktisch einem Laserschwert, gell?
Also ja, einem Lasercutter, genau. Ja.
Genau, geht halt durch alles
zumindest
durch.
Zumindest für unser weltliche Dinge, ich glaube.
Verschiedene Dinge, sowohl ein weltliches Auto später, als auch irgendwas anderes, konnte an dem Ding auch so wie auf eine Schanze fahren.
So abprallen, gell?
Abprallen.
Stimmt, ja, ja.
Wo ich mir dachte, so, entscheidet euch mal, entweder das ist ein scheiß Laserschwert oder das ist eine Barrikade, an der man abprallen kann, aber nicht beides. Also,
Also bei diesem Laserschwert-Effekt, beim ersten Mal fährt er ja genau dagegen. Und dadurch teilt sich das. Es könnte ja sein, dass es ein mehr wie ein Metall Mauer ist, die entsteht.
Wir kennen das aus den alten Filmen, wenn man da reinfährt, dann zerspringt man in 1000 Teile.
Ja, gut, aber der alte Film war ja im Grid. Das ist ja der Unterschied. Ja. Nee, aber ich bin eigentlich bei Christoph, weil er ist da zwar dagegen gefahren, aber wenn ich da jetzt eine Wand hingestellt hätte, aus einem sehr, sehr harten Metall, sagen wir mal aus einem völlig unverformbaren Metall, dann wäre das Auto nicht zerschnitten worden, sondern das hätte sich so drumrum gewickelt. Das hätte sich so vorne eingebeult und dann wären die beiden Teile, hätten sich so nach innen geformt.
Ja, und die Dinger sehen ja auch aus wie Laserschwerter.
Genau.
Und
das Ding ist aber
klare
wie mit irgendwas sehr, sehr heißem zerschnitten worden einfach.
Wie dem berühmten heißen Buttermesser.
Genau, ja. Richtig. Also dass dann später jemand da das als Schanze benutzt, das ist großer Quatsch einfach. Also
ja. Ja, genau, das ist so innere Logik. Genau, das sind schon zwei Punkte. Die innere Logik fehlte der Welt. Also wie funktionieren diese Dinge in der unseren Welt? Plus diese
scheißegal, sehen gut aus.
So etablierte Regeln quasi, so was kann denn mein Gegner? Wenn ich so den Flüssigmetall-Terminator als das Positivbeispiel nehme, da ist halt sehr klar, okay, der kann sich so verformen und er kann irgendwie Stimmen nachmachen. Und er kann sich wieder zusammenpuzzeln. So.
Aber er kann
damit
keine Hunde verarschen.
Ja, genau. Und damit ist irgendwie klar etabliert, was sind seine Skills. Und dann kann man sich überlegen, wie kann ich dem beikommen. So. Und das macht der Terminator dann. Und hier ist irgendwie so, immer wenn du dir überlegt hast, was sind die Skills von dem Gegner, dann hat er nach zwei Schnitten drei neue. Und dann denkst du so, ja, okay. Und nach drei Schnitten nochmal, oh ja, das kann er auch, jetzt ist mir langsam egal, weil mitdenken wird offensichtlich nicht belohnt bei diesem Film und dann höre ich damit jetzt auch auf.
Ja, auch als dass sie da einfangen und sie da einfach gegenlaufen kann.
Ja, ja, genau.
Also ein Quatsch.
Ja, es war, mitdenken, du hast vollkommen recht, ist nicht nötig und ist vielleicht auch hinderlich. Vielleicht will man, und ich glaube, dann genießt man den Film auch mehr. Und ich muss auch sagen, ich habe mich nicht die ganze Zeit geärgert. Ich habe ihn zum Teil auch ein bisschen genossen, muss ich sagen. Wenn ich mich halt dann darauf eingelassen habe, dass es halt großes Primborium ist, imposante Musik, diesmal halt nicht Daft Punk, sondern Nine Inch Nails. Aber ja, hat er auch gut gemacht, der Trent. Also muss ich sagen, fand ich okay. Und es war halt so imposantes, buntes Leinwandgedöns.
Ich hab irgendwo gelesen, man sollte es einfach als zweistündiges Nein in Schnells Musikvideo betrachten.
Ja, genau. Voll richtig. Da ist was dran.
So, und dann, ja.
So wie Legacy halt auch ein zweistündiges Daft Punk Videoclip war.
Ja, aber da war noch, kommen wir nachher noch.
Ja,
zu.
War.
Ja, Jared Leto war cool, muss ich sagen.
Ich die fand Figur, auch, also die ich Figur find, war gut. Hat den Hass nicht verdient, den er bekommt.
Echt? Der bekommt, ist ja, ich habe ja, da gar nichts gelesen drüber.
Er ist für Golden Himbeere nominiert und wird auch sonst in den Rezensionen massiv zerrissen, dass er so schlecht sei und so deplatziert. Fand ich gar nicht. Der spielt halt, ja, das ist wie Arnold Schwarzenegger vorwerfen, dass er in Terminator hölzern spielt. Ja, die spielen halt fucking Programme. Ja, also natürlich sind die hölzern. Das wäre unangebracht, wenn es, oder wohl habe ich heute auch noch ein Beispiel, wo das nicht so ist. Aber ich fand es vollkommen in Ordnung, wie er gespielt hat. Also
er wirkte halt eben nicht wie ein Mensch, sondern
genau,
wie ein Computerprogramm. Und selbst als er später vermeintlich sehr menschlich war und gehandelt hat, war er halt immer noch Software und war halt nicht da emotional. Ich fand das cool. Also ja,
ich fand's auch gut.
Sehr passend.
Ja. Ja, da sind wir uns einig. Da würde ich auch sagen, dass dieses Wunderliche, was er dann so hatte, wenn er dann raus war in der Welt, so dieses langsame Versuchen zu verstehen, ich fand, das kam gut rüber.
Ich fand's auch. Ich meine, er hat ja häufig das Problem, dass er so arg overacted und so völlig weirder als alles sein will. Und also in seiner Joker-Darstellung damals, das fand ich schon auch extrem drüber. Obwohl man auch da argumentieren kann, der Joker ist halt auch eine völlig drübere Figur. Deswegen ist es theoretisch auch plausibel. Aber ich fand das hier nicht. Ich fand nicht, dass er so brutal overacted hat. Also fand es genau angemessen.
Jo, haben wir noch was? Will noch irgendjemand was
aufmachen? Ich mag halt die alte Tron-Welt nicht. Ich finde die so abscheulich hässlich. Deswegen fand ich das nicht so schön. Ich fand es ein bisschen schmerzhaft, wieder die in diesem alten Grid rumfahren zu sehen.
Das war sehr kurz. Ich fand es so, war so ein bisschen nostalgisch.
Ja, es ist so nostalgisch, aber es ist auch, ich finde es schmerzhaft, das anzusehen, weil es einfach so scheiße aussieht. Dieses Motorrad in dieser scheiß Optik. Ich find's so hässlich.
Sieht halt aus wie in den 80er Jahren halt, Computer.
Du warst halt nicht in den 80ern oder in den frühen 90ern in irgendwelchen Arcades, oder?
Doch, ich war in den 90ern tatsächlich in meiner Arcade, ja.
Mal in der Arcade oder wie der Bob jeden Sonntag da abgehangen. Wenn's reicht.
Auch wieder nicht, aber.
Nee, ich war in so einer ganz klassischen, quasi das Klischee überhaupt.
In Frankreich?
Nein, südenglischen Hafenstadt am Hafen. So ganz windschief
in
gebaut.
Brighton auf dem Pier.
So ungefähr, nee, es war in Folkestone. Aber es zog überall rein und dann standen da diese Dinger und drin fühlte es sich so an wie in Terminator 2, diese Arcade. Also es war wirklich, ja, es waren halt die 90er, ja.
Okay. Naja, ja. Ich fand ja auch so schlecht, so wie früher sah sie ja nicht aus. Also klar, als er reingeht, das Erste, was er so sieht, wenn er dann das Motorrad da spawnen lässt und dann losfährt, dann sieht es super 80er aus. Aber dann,
macht er auch so einen Kommentar, oder? So, oh, Retro.
Cool. Ja, genau. Und dann kommt er aber an die Stelle, wo er dann hier den Dude trifft. Und da...
Ja, da sah es nicht mehr so scheiße aus.
Gibt es so Szenen, wo dann hinter dem Dude plötzlich alles nicht direkt High-Res, aber zumindest nicht mehr Low-Poly ist. Also da war plötzlich mehr Detail so und Farben und Zeug. Und ja, da sah es eher wie Legacy so ein bisschen aus. Nicht ganz, aber.
Es war ein bisschen wenig Legacy für meinen Geschmack. Weil ich bin ja ein Legacy-Fan. Ich bin ja damit sozialisiert und deswegen. Ja, aber davon war sehr wenig oder fast gar nichts eigentlich. Naja.
Alright.
Alright. Gib mal Punkte. Finde ich gar nicht so einfach.
Ich auch nicht.
Ja.
Weil ich fand ihn nicht schlimm. Fand ich schlimm, aber er hat halt wirklich technische Schwierigkeiten, technische, künstlerische, ja, Schwächen, aber er macht schon irgendwie Spaß, also, aber es bleibt halt auch nichts zurück, also.
Wir haben jetzt einen Tag später aufgezeichnet, das heißt, ich habe jetzt 48 Stunden ist es her, dass ich den Film gesehen habe, ist schon nicht mehr viel da, also dieser Look, dieses rot leuchtende Grid-System und so. Ich würde sagen, als ich da raus bin, war ich sehr positiv. Mittlerweile nervt's mich mehr. Der Look war geil, aber sonst ist nicht viel geblieben. Ich gebe 6 Punkte.
Ja, ich gebe auch 6. Aber das sind schon freundschaftliche 6. Eigentlich nur 5,5. Das sagen wir ja, 5,5 bis 6. Aber
also ja. Ich werd nur 5 geben. Ich hatte mich zum Beispiel im Vorfeld, hatte ich die Castliste gelesen und hatte gedacht, oh, Gillian Anderson ja. und Jeff Bridges und so weiter. Und Jeff Bridges, da habe ich der 2,5 Szenen oder so. Steht immer nur rum und nur, ja, cool,
Anderson
ja,
80er und so, ja, lange, geil. Ja.
Und Gillian Anderson darf halt immer...
Auch schade, oder?
Kommt rein, schimpft ein bisschen und das war's.
Genau, kommt rein, schimpft ein bisschen, reißt die Augen auf, ist empört und darf dann immer so, you did this, you just can't still, you must stop und dann irgendwie so...
Das hört jetzt auf hier!
Ja, genau, so, das ist alles, ihr ganzer Text ist reinkommen und mahnende Worte drohend in die Kamera meckern und dann irgendwann aus dem Film scheiden. Aber das so, ja, irgendwie wasted, ja. So eine großartige Schauspielerin und dann für so eine komische Rolle besetzen. Deshalb ich 5 Punkte, das war irgendwie nix. Vor allen Dingen, weil, und da kommen wir jetzt nach mit der Droge der Wahl zu, ich habe die anderen beiden auch noch geguckt, weil ich, erkläre ich gleich alles, in der Reihe, nee. Einfach nee.
Okay.
Was trinken wir?
Droge der Wahl.
Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich habe wieder nicht. Oh Mann, Leute.
Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist wirklich. Es geht zu Ende mit mir.
Alter, ich gehe jetzt mal was holen.
Ich gehe jetzt mal was holen und ich denke mir irgendwas Schlechtes aus.
Okay.
Also, ich habe mich an dem Regisseur orientiert. Joachim Rønning, der Norweger ist. Und deswegen trinke ich norwegischen Aquavit und zwar von der geschätzten Marke Barksten. Oder Barksten.
Ich sehe, du musst es auch enorm weit herholen, die Connection. Deshalb habe ich gar einfach gar keine Connection. und habe mir nichts ausgedacht. Mir geht's ja ähnlich wie dem Stefan. Aber ich habe auch wirklich nochmal drüber nachgedacht. Gedacht, haben die in irgendeinem der Tron-Filme irgendwas Nennenswertes getrunken?
Doch, im zweiten. In Legacy, in der Bar.
In der Bar, okay. Aber was trinken sie da?
Champagner, glaube ich.
Champagner, ja, genau. Das hätte ich jetzt eh nicht gemacht. Von daher, ich trinke einfach, worauf ich Lust habe und deshalb gibt's Negroni.
Und ich glaube, der in Legacy, als er in seinem Container-Dings ist, trinkt er da nicht ein Bier?
In seinem Container-Dings?
In seiner Containerwohnung, in seiner Wohnung im Container. Ich meine, er trinkt ein Dosenbier.
Ja, könnte sein, ja, stimmt. Wo er sein Motorrad da so reinfährt.
Ne? Ja, genau. So. Ziemlich cool.
Ja.
Wo er natürlich auch ziemlich bankt, ist halt ziemlich tiny house.
Ja, aber die Aussicht da am Hafen zwischen diesen zwei Brücken, cool. Das ist so, kommentiert der Alan ja auch.
Ja.
Ja, also ich mache mir ein Negroni mit Sipsmith Zesty Orange. Und ich habe sogar eine Orange noch. Um die Zesty Orange direkt doppelt zu orangen. Einmal im Gin und einmal noch oben drauf. Und mit Birr als
Birr.
Wermut.
Das ist die Frage, ob das überhaupt noch Negroni ist.
Ja, das ist die Frage, ob das noch Negroni ist, aber es ist auf jeden Fall Negroni-verwandt. Ich glaube, da kann man das auf jeden Fall sagen.
Du machst was Negroni-ähnliches.
Negroni-esk. Was hast du dir jetzt ausgedacht auf dem Weg? Einmal raus und wieder rein ins Zimmer.
Ich habe mir überlegt, die sind ja da mit ihren Motorrädern und mit den ganzen Dingern ganz schön rumgezischt. Deswegen habe ich mir auch was geholt, was zischt. Und habe mir einfach ein Bier aus dem Kühlschrank genommen, weil ich jetzt keine Lust hatte, mir noch einen großen Drink rühren wollte und es ist wieder dieses Akrobräumos, was wir im Sommer getrunken haben, was jetzt auch, oh nein, es läuft jetzt im März ab. Also ich trinke eigentlich hier im Podcast nicht so oft Sachen, die noch nicht abgelaufen sind, deswegen ganz frisches sein. Ich habe doch hier auch schon lange abgelaufenes Bier und so getrunken. Ja? Das ist Cheers.
Cheers.
So, wer von euch hat nicht auf die Kapitelmarkentaste gedrückt?
Das war der Kapitelmarkenmann, der da nicht drauf gedrückt hat.
Gut. Aber schön ist, dass ich ja halt kurz was sage und dann gehe. Das heißt, das kann man ganz gut sehen.
Ganz gut finden, stimmt.
Ja. Also, Bob.
Ja.
Nochmal, Tron jetzt komplett oder so.
So ähnlich, genau. Also ich
der alte Tron erstmal.
Ich muss jetzt quasi mal dazu sagen, dass ich bisher noch keine Exposure mit Tron hatte. Das ist erstaunlich für jemanden.
Gar nicht.
Gar nicht, genau.
What?
Das ist nämlich der entscheidende Clou. Das war immer so eine Bildungslücke, die ich irgendwie immer mal plante zu schließen, aber nie
sehr gut, hast du die Chance genutzt.
Angegangen bin. War auf der Watchlist, aber so, ich hatte halt auch immer diese Optik und dachte mir so 80er, so Computerfilm, viele mögen den so, aber wahrscheinlich ist es so ein typischer Fall
Star Wars.
Von, ja, wahrscheinlich so ein Fall von, muss man wohl dabei gewesen sein.
Ja, genau.
Es war so meine Vermutung und jetzt habe ich halt gedacht, okay, jetzt hat hier der Tron Ares mich ereilt hier im Podcast. Wenn ich das
hinkriege. Hast du erst die Alten jetzt geschaut, oder?
Guck ich, genau, dann habe ich gedacht, steigst du mal richtig ein und fängst mal ganz vorne an. Habe ich Tron geguckt, habe ich Tron Legacy geguckt, habe ich Tron Ares geguckt in der Reihenfolge. Einfach um mir das ganze Ding mal reinzuschrauben.
Mhm.
Und gut, dann fing das an mit dem 1982er Tron. Und in meiner Welt war ja immer so, wie ich mir das vorgestellt hatte, die kommen da rein und dann müssen sie irgendwie Motorradrennen fahren und alles ist irgendwie komisch und ich konnte mir nie so recht vorstellen, was es eigentlich alles soll. Und Jeff Bridges ist die Hauptfigur. Okay, Jeff Bridges ist gar nicht die Hauptfigur, habe ich dann auch gemerkt. Ich würde zwar Top-Bild-Cast heutzutage, weil er halt der Star geworden ist, aber eigentlich Tron ist ja in dem Sinne Bruce Boxleitner.
Ja.
Und egal, jedenfalls der fängt mit interessanten Ideen an, so diese Frage, wie sind die Repräsentationen von Programmen in einem Computer, wie sind die Repräsentationen oder was denken Programme über den User und so weiter. Also da hat der Film ja durchaus irgendwie Ideen, auf denen er so ein bisschen rumreitet. Und ich kann mir gut vorstellen, in der damaligen Zeit, wo Computer für die Nerds so ein Aufbruchthema war, so man, also wenn ich jetzt wirklich in die 80er zurückgehe, da war ich noch ein kleines Kind, da habe ich mit Computern noch nichts am Hut gehabt, als der rauskam. Da habe ich im Dreck gebuddelt und irgendwas gemacht, keine Ahnung. Aber für die Leute, die damals ins Kino gegangen sind und damals schon mit Computern was gemacht haben, muss das Ding eine echte Wucht gewesen sein. Wenn ich ihn gesehen hätte, als ich mit Computern angefangen habe, so in den ganz, ganz frühen 90ern, könnte ich mir vorstellen, dass er mich auch noch anders erwischt hätte. Aus heutiger Perspektive, oder also und für die Leute, die damals nicht Nerds waren, sondern irgendwie gehört haben, okay, Computer, Heimcomputer, das gibt's jetzt irgendwie, irgendwelche komischen Freaks haben das schon so, aber so der regular Joe Blow auf der Straße.
82 hatte das ja quasi noch keiner.
Genau, ja, da gab's schon ein paar Nerds, die das schon hatten, aber, oder halt Zugang dazu hatten irgendwie in der Uni oder so und sich damit so richtig betüdelt haben. Aber es war natürlich noch ein völliges Randphänomen und insofern kann ich mir vorstellen, dass diese Frage der User, das Programm und wie ist das mit so einem Programm, wenn das da im Computer lebt und so, dass der so auf so einer Ebene so Mindblow, Mindfuck-mäßig so, dass man darüber nachdenkt und sich fragt, oh, wie könnte das sein und so. Aber aus heutiger Sicht, ja, und mit allem, was ich über Computer weiß und wie und heutzutage mit AI und Co., es fiel mir enorm schwer, mich zurückzuversetzen. Ich hab's versucht. Und ich konnte dem auch durchaus das ein oder andere abgewinnen, aber er sieht halt wirklich super cheesy aus. Und
ja,
er ist halt von allen möglichen Gedanken, die man sich so darüber machen kann, aus heutiger Sicht natürlich auch gnadenlos unterkomplex und vieles verhält halt einfach nicht zusammen, wenn du 2 Sekunden drüber nachdenkst, wenn du dich mit Computern auskennst. Wie gesagt, die damalige Audience kannte sich wahrscheinlich eben nicht mit Computern aus, weil das ja was völlig, völlig Neues war. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es Leute geflasht hat. Und gerade wenn auch die Nerds, die sich auskannten, für die war das vermutlich mit einer der ersten Filme, der sozusagen mal ihre Nerdsphäre zum Thema hat. Und hat sich deshalb, auch wenn er wahrscheinlich vielleicht von denen damals auch schon als cheesy und ein bisschen unterkomplex möglicherweise, ich kann mich da nur versuchen reinzuversetzen, wahrgenommen wurde, so war er ja doch irgendwie ein einer von ganz, ganz wenigen, wenn nicht überhaupt der erste, einzige, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich irgendwas übersehe, der dieses Thema im Computer überhaupt mal, also
es gab noch einen, der Rasenmähermann.
Der Rasenmähermann, oh ja, den fand ich zum Beispiel ziemlich gut damals, das ist eher so ein Horrorfilm.
Genau, aber das war ging ja auch um Cyber.
Richtig, Ding, Cyber. Den fand ich damals ganz gut, den habe ich aber auch viel, viel, viel früher gesehen irgendwann. Weiß nicht, ob ich, keine Ahnung von wann der ist, ob ich den gesehen habe, als er rauskam
der,
oder ein bisschen.
Der ist sicher nicht so alt. Ich glaube, der ist
ein Stephen King, oder?
Ja.
Ja.
Ich glaube, der ist von Mitte bis Ende der 80er, aber kann mich
erinnern. Ja, da gab es ja auch hier so Fernsehserien, hier so Max Headroom und solche Sachen. Aber das war alles später, oder? Und von
keine
daher,
Ahnung.
Kann das mal gerade jemand im Hintergrund schattenredaktionsmäßig rausgoogeln?
Ich habe jetzt erstmal den Schattenmähermann, Schattenmähermann.
Ja,
Rasenmähermann.
Von 1992.
Ja. Da siehst du erst 10 Jahre später.
Ist das auch der? Ich bin mir gerade nicht sicher, da steht nämlich mit Pierce Brosnan. Ich kann mich erinnern, war nicht der Rasenmähermann mit Billy Crystal oder irgendwie sowas? Ich kann mich an eine andere Verfilmung erinnern.
Sieht hier auf die 1970 veröffentlichte Kurzgeschichte Rasenmähermann von Stephen King.
Okay, dann ist es wohl so.
Habe ich falsch erinnert. Stephen King, Pierce Brosnan, der, das ist schon der. Also die Bilder, die hier zu sehen
ja,
sind.
Ja, habe ich falsch erinnert wahrscheinlich.
Ja
gut, also 10 Jahre später.
Genau, 10 Jahre später. Also insofern, ich kann glaube ich verstehen, warum der so einen Punkt im Herzen vieler Leute hat von damals. So, weiß nicht, ich habe zum Beispiel auf Letterboxd geguckt, Tim Pritloff hat da ein Herzchen dran gemacht. Er hat ihn nicht bewertet, aber er hat ein Herzchen dran gemacht.
Ja, klar.
Und das ist so, ja, ich kann das verstehen. Tim Pritloff ist auch noch mal ein paar Jährchen älter als ich, hat ein paar Jährchen früher mit der Computerei angefangen. Ja, wahrscheinlich ungefähr. Ja, und insofern, ich glaube, zu verstehen, was man finden konnte, wenn man damals eingestiegen ist. Aber es fiel mir enorm schwer, das heute zu empfinden. Ich habe den geguckt und es war schon ein bisschen anstrengend auch. Ich meine, es war am Ende schon auch irgendwie eine spannende Geschichte, wie es dann ausgeht und so weiter und alles zum ersten Mal gesehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals fertig geschaut habe. Ich glaube, ich habe den abgebrochen, weil ich ihn so hässlich fand.
Nee, also da habe ich ja so einen Retro-Charme, konnte ich dem durchaus abgewinnen. Aber
Er ist halt schon irgendwie wichtig, was die Nerd-Kultur angeht.
Ja, über viele Teile des Films geht's ja dann auch, ist ja auch ein Jump'n'Run. Da wird dann viel rumgerannt und irgendwie über komische Kästen geklettert. Und das war natürlich wahrscheinlich rein visuell auch eine Offenbarung damals, dass realweltliche...
Ja, kann man sich nicht mehr vorstellen, aber ja.
Menschen in so Leuchteranzügen, wo ich mich frage, haben sie das nachträglich versucht zu animieren oder haben sie die einfach irgendwie so Leuchtstreifen rangeklebt?
Nee, genau das.
Oder Reflektoren und haben sie angeleuchtet oder wie sie das gemacht haben, keine Ahnung, ich habe es nicht recherchiert. Und die dann über virtuelle Kisten und so klettern. Das hat man ja damals vermutlich auch noch nicht so wahnsinnig oft gesehen.
Nee. Klar.
Und insofern, das war vermutlich auf vielen Ebenen mindblowing, aber heute halt nicht mehr. Und insofern habe ich mich ein bisschen schwer getan. Dann kommen wir vielleicht zum zweiten.
Ja, mach mal Legacy, jetzt bin ich gespannt.
Genau, und Legacy, natürlich, dann kommst du rein und ich fand es erstaunlich, wie gut sie so viele, viele Jahre später einen Anschluss gefunden haben an den Film, wie sie... das De-Aging von dieser Jeff Bridges-Figur.
Das geht mittlerweile halt auch besser, gell?
Ja, das geht besser, aber es war nicht so schlimm, wie ich es von einem 2010er-Film erwartet hätte.
Mhm.
Am Anfang, diese Eröffnungsszene, wo er da im Schlafzimmer von seinem Sohn sitzt, da ist er ja am Anfang nur von hinten zu sehen.
Ja, das haben sie ganz dann, geschickt gemacht eigentlich.
Und dann nur so im Halbdunkeln, dann dachte ich so, oh, clever, sparen wir ein bisschen Geld. Wir nehmen den Sprecher, also wir nehmen die Originalstimme und verändern die vielleicht mit dem Computer ein bisschen, pitchen die ein bisschen hoch, damit sie nicht so tief ist, wie Jeff Bridges Stimme heutzutage ist. Und dann können wir uns das sparen, dass der dann quasi der Bösewicht in dem Film wird und dauernd zu sehen ist und rumrennt und kämpft und so weiter. Das habe ich nicht kommen sehen.
Aber gut, da macht es dann ja auch nichts, weil dann darf er ja ein bisschen künstlich aussehen, wenn er ein Programm ist. Also da fand ich das auch unproblematisch.
Genau. Nee, am Anfang dachte ich halt so, okay, dieser Effekt ist teuer, wir machen den so ein bisschen im Schatten und lassen es dann wieder. Aber nee, weit gefehlt, wir machen das dann den ganzen Film über. Ja, der Film an sich schafft es natürlich mit seiner moderneren Optik schon sehr viel mehr, mich für die Welt zu interessieren. Weil
die
er
auch
jetzt,
heute noch modern wirkt, finde ich, oder?
Genau, die auch heute noch modern wirkt.
Das ist schon ziemlich gut gealtert, der Film.
Und ein bisschen an Matrix so erinnert, so für diese Art von, ja, hier sind überall Programme und die wollen irgendwas und machen irgendwas. Und auch diese ganzen Zitate, wie das umgesetzt ist, dass sie fliegen mit diesem komischen Drachenbootartigen Ding, was so, oder so sonnensegelartigen Teil, dieser komische Freight Train.
War in Ares so, auch zu sehen.
Ja, auf sowas ähnlichem, genau, sind sie. Und dann dieser Witz mit dem, oh no, this is a big door. Und so, also dieses ganze End-of-Line-Gesprüche. Ich musste die ganze Zeit, bin ich jetzt immer drüber gestolpert, dass das Master Control Program MCP heißt und die ganze Welt im Moment über MCP-Server redet. Fand ich irgendwie sehr lustig, dass schon in dem 82er-Film der Bösewicht das Master Control Program ist. Und heutzutage mit KI, unsere KI augmentieren wir mit MCP-Servern. Da habe ich
kommt
mich dann
nichts
gefragt,
komisch
als,
bei vor.
Als ich diesen Film gesehen habe, habe ich gedacht, so, die bei Anthropic, als sie dieses MCP-Protokoll erfunden haben, das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz, den ich bis dahin nicht verstanden hatte, weil ich diesen Film nicht kannte. Aber mal ganz ehrlich, kann das irgendwie, gibt es da Literatur, hat das schon mal irgendjemand rausgesucht? Bei Anthropic sitzt doch irgendwo so ein Nerd und hat dieses Protokoll extra so genannt, oder?
Garantiert.
Das wäre sehr lustig, oder?
Ja. Ich meine, Model-Kontext-Protokoll, ja, okay, aber das ist doch so ein Backronym, wo man sich erst die Abkürzung ausgedacht hat und dann überlegt hat, was es heißen könnte, was in dem Domain der...
würde mich gar nicht wundern.
Überhaupt nicht, würde mich das wundern. Aber ich frage mich, ob das irgendwie schon mal irgendwo dokumentiert ist, ob das irgendjemand mal denjenigen oder diejenige, die das erfunden haben, gefragt hat, ob das ein Gag ist und ob die das dann zugegeben haben oder nicht. Ja, also der ist natürlich viel spannender und er interessiert sich ein Stück weit für die Inner Workings dieser Welt, aber auch für meinen Geschmack nicht genug. Also ich hätte gerne, das ist jetzt nicht so schlimm wie das, wo ich damals auf Guardians of the Galaxy so rumgehackt habe, weil sie so eine wunderschöne Welt bauen und dann überhaupt kein Interesse für die Welt haben, die sie da gebaut haben. Der hier interessiert sich tatsächlich natürlich mehr für die Figuren, was auch ihm nicht vorzuwerfen ist. Und die Welt, die Tiefe dieser Welt deutet er dann so an.
Die erzählt er so geschichtlich, gell? Die Sache mit diesem Genozid und sowas.
Genau, die Sache mit dem Genozid so und dann eben diese Bar, wo Martin Sheen, der natürlich auch die komplette Szene frisst, in der er da drin ist.
Fucking grandios, ja. Und Daft Punk in der gleichen Szene auch.
Genau, und Daft Punk in der gleichen Szene, das ist überhaupt die Szene des Films, diese Bar.
Fantastisch.
Einfach the place to be. Aber da wird ja dann ganz viele, offensichtlich gibt es korrupte Wächterprogramme, die da abhängen und sich bestechen lassen und so weiter. Und dann gibt es irgendwie so diesen Deal mit dem, also da ist ganz viel, wird ganz viel Tiefe so hingestellt, aber wenig erforscht. Ja. Und das hätte jetzt in Tron Ares auch, also da hätte, wenn man die Geschichte anders geschrieben hätte, hätte man hier jetzt die Welt weiterbauen können. Aber man hat sich in Tron Ares dann überhaupt nicht mehr dafür interessiert, diese Welt weiterzubauen, sondern hat halt komplett gesagt, ja, da ist jetzt dieses andere Grid von Dillinger, hat da auch so ein Grid hingestellt und dann.
Die kommen jetzt da raus.
Die kommen jetzt da raus und dann sind wir, ja, und, aber sie kommen eben nicht aus dem Grid, was wir kennen, wo wir da hätten weiterbauen können, sondern die kommen aus irgendeinem anderen Grid und für das interessieren wir uns überhaupt gar nicht.
Eigentlich interessieren wir uns nur für 3D-Drucker. Eigentlich hätte der Film Tron 3D-Druck heißen müssen.
Genau. Und deshalb konnte ich dem nicht mehr als 5 Punkte geben, weil Legacy halt erheblich besser ist.
Ist viel besser, ja.
Obwohl ich auch bei Legacy so Momente hatte, wo ich dachte, jetzt komm mal ein Punkt, jetzt können wir mal alles fertig machen. Also ich glaube, ich werde
ja, aber da gefällt er sich dann einfach darin, Daft Punk zu spielen und und bunte oder blau leuchtende Welt zu zeigen. Und ja, mehr ist es dann halt nicht.
Auch das mit den ISOs, was die genau sind und was das jetzt genau werden kann und irgendwas mit Doppelhelix und weiß ich nicht. Und das wird ganz viel so so angedeutet und so hingestellt. So hier hast du hier irgendwie, die sind irgendwie, da ist so ein DNA-Ding und da kann er da sowas rausnehmen aus diesem virtuellen 3D-DNA und dann floppt, dann hat er sowas Goldenes in der Hand und das sieht total geil aus, dieser Effekt. Und dann darf Jeff Bridges das angucken und sagen, now that's something. Und dann so, ja, genau, das ist so ungefähr den Gedanke, den ich auch hatte, so rein von dem optischen Effekt. Das ist ja jetzt mal interessant. Aber was es jetzt genau bedeutet und was da jetzt genau passiert, so, I don't care, nobody knows. Ja, das ist so irgendwie.
Ja, also ich finde, was Tron Legacy schon schafft, ist dieses, dieses Faschismus-Thema doch aufzugreifen. Und es auch fast so zu benennen. Und das schafft ja der Tron Ares nicht mehr. In Tron Ares geht es ja auch im Endeffekt darum, was passiert, wenn ein Master Control Program oder wie heißt's? MCP, ja.
Diesmal haben sie nur Master Control genannt, nicht Master Control.
Genau, Program. Seine Befehle zu wortwörtlich nimmt. Es war ja im Endeffekt in Legacy auch so, dem Master Control wurde befohlen, mach eine perfekte Welt. Und dann hat sich der gedacht, okay, dann mache ich eine perfekte Welt. Und jeder, der nicht ins Raster passt, der wird halt genozidiert. Ist halt Faschismus in Reinform, wie wir es ja in Amerika gerade miterleben. Und das hätte ja eigentlich in diesem neuen Film auch zeitlich in unsere Zeit gut gepasst, wenn man dieses Thema vielleicht ein bisschen aufgegriffen hätte. Ja, hat er nicht gemacht. Hat er sich nicht getraut oder hat er verschenkt? Ich weiß es nicht.
Der ist schon vorher gedreht worden. Der ist schon 23, glaube ich, geschrieben und gedreht worden.
Ah, okay. Na gut, dann sei ihm das verziehen. Trotzdem passt Legacy besser ins Jahr 2025 als Ares.
Ja, schade. Das stimmt. Genau, ja, also da ist auch die sozusagen die, wie soll man, genau was du sagst, also was sozusagen die Motivation oder die Begründung für was der Böse tut und warum er es tut, ist interessanter und relevanter, als es jetzt hier ist. Hier ist irgendwie, ja, hat den Befehl bekommen, macht jetzt halt. Und genau, der andere
betrifft, in Ares betrifft es nur Personen, betrifft nur jetzt unsere Protagonisten oder so. Und sorgt halt dafür, dass es ein Monster dann ist, der einen verfolgt. Und in Tron Legacy sorgt es dafür, dass es ein faschistischer Herrscher ist,
der dahinterstehende
Genozid betreibt.
Genau, und der dahinterstehende Bösewicht, also hier Julian Dillinger und seine Mutter, da geht's nur um Aktienwert. Also das ist auch so, ja, der Bösewicht ist von Geld motiviert, so hey ho, haben wir noch nie gehört. genau. Und genau, was passieren würde, wenn die gewinnen, ja, okay, sie verkaufen halt Waffen an alle, die Waffen haben wollen. So, das war also irgendwie so sein Plan. Und die andere Firma platt machen. Okay.
Da ist nicht viel Fallhöhe, ja, das stimmt.
Genau, so, das wäre mal so mein Ritt durch, mein Aufholen in Sachen Thron.
Ja, schön, das sehe ich genauso wie du. Das ist nice. Ich glaube, ich muss den alten doch nochmal wiederholen. Oder überhaupt schauen. Ich glaube, ich habe den abgebrochen. Ich glaube, ich fand es zu hässlich.
Na dann. Begeben wir uns in eine andere Welt.
Ja. Welche denn?
In die Star Trek-Welt.
Oh! Hat es denn noch jemand gesehen außer mir?
Ja, ich.
Ah, fantastisch.
Ich habe es nicht geschafft.
Starfleet Academy. Die neue Serie von Alex Kurtzman.
Pilotfilm?
Bitte?
Der Pilotfilm,
Serie, genau, ein bisschen, war es über eine Stunde lang, auf Paramount Plus grundsätzlich zu haben, aber jetzt gerade, weiß nicht, wo du das mitgekriegt hast, auf YouTube für kurze Zeit frei verfügbar. Mhm. Erzähl mal, wie hast du das rausgefunden?
Ich glaube, es gibt auf meinem Handy, gibt es solche News, die mir reingespült werden. Und irgendwie
du bist völlig wehrlos, dein Handy ist also Eigenleben.
Nee, das meiste habe ich davon ausgeschaltet. Also, ich will das sowas eigentlich nicht haben und ich habe da nur ganz wenige Sachen zugelassen, aber irgendwie Star Trek habe ich offensichtlich zugelassen oder habe dem Gerät irgendwie zu verstehen gegeben, dass mich das interessiert. Okay. Und so werden mir solche Star Trek relevanten Sachen reingespült. Sehr gut. Da hieß es irgendwie jetzt irgendwie wenige Tage auf YouTube kostenlos. Und da habe ich gesagt, ja, geil.
Ja, sehr gut. Da hast du uns den Link direkt geschickt und ich habe das gestern Abend mir noch reingeschraubt.
Ich auch, ja. Und wie finden wir das? Also, vielleicht erstmal zur Story, oder?
Ja.
Wir befinden uns zeitlich so in dieser vierte Staffel Discovery, also so nach dem Brand.
Nach dem Brand, genau.
Und die Föderation ist gerade wieder dabei, so auf die Füße zu kommen. Und es geht jetzt hier um eine neue Starfleet Academy zu gründen. Nach so und so vielen Jahrhunderten ohne Starfleet Academy.
Genau. Und
wir haben ein Schulschiff, die Athena. Lustig, dass die genauso heißt wie die Bösewichtin in Tron Ares. Und die wird kommandiert von einer von einem weiblichen Captain, ich habe ihren Namen vergessen, die sich gerne auf ihren Stuhl fläzt.
Die sich gerne auch in
was
ihren
ihr
Stuhl
sehr übel genommen
rein
wird.
Lümmelt.
Das ist nicht das Einzige, was dieser Serie übel genommen wird.
Also das finde ich ja einen lustigen Quirk eigentlich. Ich fand das sehr nett,
ich auch,
dass sie, ich fand sie total sich nett. Immer in ihren Stuhl reinschmeißt.
Ja, ich habe das auch meinem Sohn gezeigt, weil der setzt sich ja immer so hin zum Abendessen und wird dafür immer gemaßregelt, was ihn nicht interessiert, weil er es immer wieder macht. Und er findet sich jetzt bestätigt, dass die eben auch als Kapitänin sich auch so auf ihren Stuhl fläzt.
Okay.
So mit Knie über der Tischplatte immer natürlich.
Okay, also von Holly Hunter gespielt, die Kapitänin. Figur heißt Ake oder so? Ich weiß nicht genau, wie sie...
Hab ich vergessen.
Nala Ake. Ach, ich hab's auf Deutsch geguckt, leider, weil es gab's
ja, ich
auf
auch.
YouTube nur auf Deutsch.
Ja.
Und das ist schon mal das Erste, wo ich dachte so, kann ich das bitte umstellen?
Ja,
das ist so fürchterlich.
Man hat auch nicht das Gefühl, dass das besser ist. Also, ich meine, wir haben ja früher die ganze Next Generation, so haben wir ja alles auf Deutsch geschaut.
Ja, aber ich kann nicht mehr.
Ich hab trotzdem das Gefühl, das war damals besser synchronisiert, als das heute.
Glaube ich auch. Glaube ich absolut auch. Weil das ist so Overacting teilweise von diesen Synchronsprecherinnen
und
Sprechern, das ist kaum auszuhalten. Und dann, wenn ich jetzt lese hier Topcast, dass der Digital Dean von der Starfleet Academy von Stephen Colbert gesprochen wird, so, warum darf ich die nicht sehen? Was soll das
denn? Ich habe im Abspann nämlich gesehen, Colbert, und habe ich gedacht, wo war denn der?
Ja.
Hab ich überhaupt nicht kapiert und gedacht, okay, der muss irgendwo durch den Hintergrund gelaufen sein.
Nee, aber, ich glaube, es ist diese Stimme wahrscheinlich, die diese Begrüßung gesprochen hat. Da war doch immer diese Stimme zu hören.
Okay.
Ich nehme an, das wird die gewesen sein.
Mhm.
Aber natürlich dann im Deutschen nicht. Okay, also die Geschichte ist jetzt eigentlich, unsere Captain hat, bevor sie da auf dieses Schiff kommt, der ganze Film beginnt 15 Jahre vorher, macht dann einen Zeitsprung, einen kleinen Jungen, da war sie irgendwie Richterin oder sowas, zu einer anderen Zeit, wo noch so ein bisschen rüdere Regeln galten, weil die Föderation noch nicht wieder auf die Beine kommen war. Und da hat sie durch ein Urteil die Mutter dieses Kindes, der da wirklich noch klein war, irgendwie 6, 7 sowas, in eine Strafkolonie geschickt. Und er wurde zur Waisen dadurch quasi, weil der Vater hatte er schon nicht mehr und die Mutter in Knast. Und dann hätte er ein, wie hieß es in der deutschen Übersetzung, ein Mündel der Föderation werden sollen. das wollte er aber nicht und ist dann ausgerissen und hat eine Karriere als Straftäter hingelegt. Und jetzt, 15 Jahre später, Zeitsprung, wird sie seiner wieder fündig. Also sie suchte wohl lange nach ihm, weil sie sich mit dieser Entscheidung wohl die 15 Jahre lang nicht leicht getan hat, dass sie das damals so entscheiden musste oder sich damals so entschieden hat und das für einen Fehler hielt. Und jetzt findet sie ihn wieder und will ihm eine zweite Chance geben und nimmt ihn mit auf diese Akademie. So, das heißt, jetzt haben wir irgendwie so eine Beziehung zwischen Schülern dieser Akademie. Der lernt ja dann andere Schüler da kennen und Schülerinnen und da sind die unterschiedlichsten Personen dabei. Da gibt es zum Beispiel auch eine andere holographische Person.
Cool.
Die so wie die einzige, die wir daher bisher kannten, war dieses medizinische Hologramm, nämlich hier.
Und der auch wieder dabei ist.
So Roberto Picardo, der eben auch wieder dabei ist, genau, und auch jetzt wieder
das medizinische hatten wir drüber gesprochen, über das Thema, wie gehen sie damit um, dass der jetzt gealtert ist. Das macht er in einem
Nebensatz. Einer seiner ersten Sätze.
Bam.
Einfach so. Hingeknallt.
Und zwar vollkommen befriedigend auch so.
Ja. Okay. Ich habe meiner...
Ist damit erklärt.
Wollen wir das spoilern oder was?
Ja, klar, warum nicht?
Ich habe bereits vor 500 Jahren meiner Subroutine einen Alterungsprozess hinzugefügt, damit sich die Humanoiden wohler fühlen oder irgendwie so.
Ja, ähnlich. Genau.
So ein Satz einfach so. Bam. Fertig. Vollkommen hinreichend erklärt, danke, reicht. Perfekt gemacht.
Ja, das ist ja überhaupt die Sache mit dem Kanon, gell? Das ist ja das, was dieser Serie und jetzt vor allem auch dieser Folge massiv vorgeworfen wird, von alten weißen Männern hauptsächlich, dass sie halt mit dem Kanon nicht gut umgeht.
Bin ich hier meiner Rolle als alter weißer Mann gerade nicht gerecht? Was ist denn, mach ich was falsch? Entschuldigung.
Ich weiß es nicht. Sag doch mal was zu der Jem'Hadar-Klingonin.
Oh ja, die fand ich,
Ich find's gut.
Ich glaube, ich finde, sie macht's mir anstrengend durch diese deutsche Synchronstimme. Weil die ist so, ich habe jetzt gerade keine wirklich präsente Erinnerung an Jem'Hadar-Frauen.
Es gibt keine.
Space Nine. gab keine. Es gab keine. Ja, das könnte erklären, warum ich keine Erinnerungen habe. Dankeschön.
Ja, das ist ja das, was kanonmäßig ihnen übel genommen wird. Das Jem'Hadar waren ja im Reagenzglas gezüchtet. Und es gab nur männliche Krieger. Also es gibt halt keine Frauen.
Aber wie gesagt, da würde ich bei, wie viele Jahre sind vergangen? 900 oder
so? Ja, genau, 800 oder so.
Okay, genau. I don't care. In 900 Richtig. Jahren kannst du dem Kanon alles beibiegen. Das ist einfach
Würde ich auch sagen.
Wenn wir da sind, dann 900 Jahre in der Zukunft, okay, dann haben die halt zwischendurch Frauen gedingst. Erklär's irgendwie, kommt in Folge 3, I don't know. Völlig egal. Aber
finde ich auch easy zu erklären eigentlich.
Dass so eine Rasse
Odo wie die Jem'Hadar geregelt,
wo die Männer eigentlich bisher immer so im Grunde wie Klingonen, so, ja, so, so Tiefbassstimmen, wuchtige Körper, große, kräftige und sie ja genauso, auch groß, kräftig, stark offensichtlich.
Auch das Szene. Übrigens hat Hass ihr eingebracht, dass sie übergewichtig ist, dass es zu viele Übergewichtige in der Zukunft gibt. Ach, komm, wo ich mir auch dachte, so Leute.
Ja. Nee, aber es gibt ja so eine Szene, wo sie so den Klingonen haut und er fliegt dann so drei oder irgendein, ich weiß gar nicht, ob es der Klingone, ich glaube. Haut sie irgendwie so aus dem Liegen raus, so mit so einem Armwisch und er fliegt dann irgendwie so 300 Meter durch den Raum und knallt irgendwie gegen die Wand. Also offensichtlich auch mega stark und dann aber in der deutschen Synchronstimme so eine keifende, so eine ich viel zu hohe
sehr,
Stimme.
Das ging nicht
zusammen. Ich weiß halt, nicht, wie sie im englischen Comedy. Original also, klingt, aber das ist das Einzige, was mich an ihr, und dass sie halt so eine, sie ist im Grunde eine Comic Relief Figur.
Total.
Und das finde ich.
Und sie ist nicht die Einzige.
Das finde ich auch, ja, naja, gut, Roberto Picardo war aber damals schon eine Comic Relief Figur.
Ja, war auch die andere Holo Studentin.
Ja, okay. Ich glaube, also, der haben sie noch einiges vor. Die wird
ja, es ist ja überhaupt so, dass diese ganze Serie hat ja so sehr komödiantische Aspekte. Also da sie es ist halt eine College-Serie oder so eine. Und ich fand es dann dadurch auch folgerichtig, dass sie im Abspann den Schrifttyp von DS9 genommen haben, weil ich finde, es hat schon ein bisschen was von DS9. Es hat auch dieses soapige. Eben alberner, jugendlicher als DS9, aber schon auch dieses, nicht dieses Ernsthafte, was TNG und Voyager hatte. Ja. Ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand's, ja, es ist zum Teil zu albern. Es war, ein paar Sprüche waren mir auch eine Idee zu viel, aber ich fand's cool. Also ich mochte das. Und ich mochte die Figuren und ich fand, die Serie hat sich in dieser ersten Folge schon mehr für die Figuren interessiert und uns zum Teil auch mehr erzählt über einzelne Figuren, als Discovery das in mehreren Staffeln gemacht hat. Also, ich fand das okay.
Ja, also ich fand auch dieses, als dann klar wurde, dass es so eine College, wie du sagst, Serie werden würde, so diese Streitigkeiten, dass dann gleich so irgendwie dieser eine wie ist denn der? Keine Ahnung. Irgend so eine komische Rasse, die auch ins Weltall rauslaufen kann. Ich konnte es mir nicht merken. Dass der gleich so dieses, er ist irgendwie Sohn von irgendeinem Reichen und er ist bald Captain und so und dann gleich so dieses Getue und dann kommt der Doktor rein und muss erstmal diese Streitigkeiten da beenden, auch mit so Sprüchen, die einfach Gold sind.
Herrliche Holodoc-Sprüche.
Das war
fantastisch.
Und das hatte so dieses typische, ja, wir sind an einem College und gleich kriegen sich irgendwie diese Testosteron-Bomber in die Haare und die Mädels stehen da rum und irgendwer gräbt sie an und die lassen ihn abblitzen und all diese ganzen Themen, die da jetzt, kannst du ja jetzt Folgen für Folgen weiterspinnen.
Ja, und der Holodoc als einer, ein Dozent unter denen in so einer College-Serie ist ja eigentlich perfekt besetzt. Also, was will man mehr? Also,
genau. Diese Anfangsstory mit dem gebeutelten Waisenkind und sie, dass sie da irgendwie was wieder gut machen muss und so weiter.
Ja, das war sehr Discovery-mäßig,
so,
ja.
Das hat mich sehr angestrengt. Da dachte ich so, wenn das so weitergeht, dann werde ich es hassen wie nicht. Discovery. Aber dann kamen wir auf dieses Schiff und dann wurde es irgendwie nett und Caleb ist natürlich
so ein bisschen Orwell-mäßig auch, oder?
Ja, vielleicht.
So vom Feeling, fand ich.
Ja, genau. Und dann der Bösewicht der ersten Folge.
Den gab's doch früher schon mal als Bösewicht, der anders aussah, oder? Bei Star Trek. Das ist doch ein alter Star Trek-Bösewicht, meine ich. Ist das so? Ich meine, den Schauspieler hatten wir schon mal als Bösewicht bei Star Trek.
Das ist Paul Giamatti. Der war noch nie in Star Trek.
Bist du sicher?
Ich ja, meine, sehr sicher, weil der ist mega begeistert. Der hat, da gibt's ein schönes Interview bei Colbert tatsächlich, wo sie ihm ein altes Interview hat Colbert ihm rausgesucht, wo er mal in der Sendung schon mal zu Gast war. Ich glaube vor irgendwie 10 Jahren oder so oder noch länger, ich weiß es nicht mehr, war Paul Giamatti schon mal zu Gast in der Colbert Show und hat dort in der Sendung gesagt, dass er irgendwie gerne mal in Star Trek, das wäre ein Traum von ihm, dass er mal in Star Trek, und es wäre ihm auch egal, was er da spielt, und wenn er einen Mülleimer spielen muss, dann macht er das, aber er will in Star Trek Teil dessen sein.
Geil.
Und jetzt,
nee, okay, dann habe ich es verwechselt. Ja.
Und dann haben sie ihm das jetzt quasi wieder vorgespielt. Und dann hat er gemeint, ja, das hatte ich nicht mehr auf der Pfanne, dass ich das damals gesagt habe, aber gucke mal da, dann habe ich das offensichtlich so lange schon, diesen Traum, und er hat sich den jetzt erfüllen können und ist jetzt in Star Trek drin und durfte dort eben auch die Szene essen, in der er da drin war. Dieser blöde, was der da für ein Monolog hält, als er da reinkommt. Rache ist, was, ist ein sowieso Huhn? Nee, was? Und dieser Tag, jetzt hier zu stehen, ist dieses Huhn oder irgendwie, ich krieg es nicht mehr zusammen, aber es war vollkommen verblödet, dieser Spruch.
Und ganz ehrlich.
Ja, er hat halt mit diesen auch diese Metallhände da oder diese ganzen Klunker, die er da an den Händen hatte und so weiter. Also sie haben ihn so richtig überdrehen lassen als
kompletter Klingonentellerit.
Genau.
Das ist auch herrlich.
Völlig überdrehter Bösewicht. Genau, er hat nämlich damals in dem Interview, hört man das, dass er damals gesagt hat, am liebsten würde er einen Klingonen spielen. Hat er vor, was weiß ich, 15 Jahren oder wann, keine Ahnung, gesagt. Und jetzt darf er einen Halbklingonen immerhin spielen.
Mhm.
Und
ja, und die Telleriten sind auch, das sind doch auch so eine ganz ikonische TNG-Rasse, meine ich.
TNG? Ist das nicht fast eher Enterprise? Oder verwechsel ich jetzt was?
Waren die Telleriten nicht die dem Picard damals das Messer durch den Dings gestochen haben, durchs Herz gestochen haben? Bin mir nicht sicher. Ich meine,
bin ich auch nicht sicher.
Wo dann, wo er in dieser Folge, wo die zu dritt in so einem Raum eingeschlossen sind, ich glaube ein Tellerit und noch eine andere, und dann müssen die irgendwie, und dann kriegen die immer so Soylent Green und sowas. Kannst du dich nicht erinnern?
Nein, nicht so wirklich.
Ich meine, also es ist so eine Spezies, die mit Picard viel zu tun hat.
Okay. Dass Kaleb Mir mit Nachnamen heißt und Mir russisch ist und Frieden heißt, heißt das was? Oder
wer ist Kaleb?
Na, der das Waisenkind. Das wütende, sein, jetzt wütende Waisenkind, was irgendwie 2,40 Meter groß ist oder so, diese Szene.
Das war krass,
wie
die nebeneinander stehen.
Und ist so, wait a minute, was ist denn das für eine Rasse, der Typ, dass der, oder ist sie einfach so klein, was ist denn da?
Nee, ich dachte mir auch so, wow, also Geschlechtsdimorphismus, Mann oh Mann, manchmal fällt es einem doch stärker auf, ja, also hier.
Heiliger Bimbam.
Das war krass, ja.
Ja.
Das hat diese Aussicht geschrumpft.
Das stimmt. Also Mir ist russisch und heißt Frieden und
ja,
Welt.
Ja, das ist klar.
Deshalb habe ich gedacht, muss ich da was reininterpretieren oder?
Ich glaube nicht.
Soll ich da was rausinterpretieren? Nächster Name, der mir aufgefallen ist auf Kaleb der Brücke, gibt
treu.
Es eine...
Oder Hund.
Was?
Kaleb.
Ah.
Heißt der treu oder Hund.
Der treue Frieden. Oder die Hunde wild. Nein, egal. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Es gibt noch eine andere Figur auf dieser Brücke. Lieutenant Yar.
Aber ja, da habe ich mir auch gedacht, hab ich genau hinguckt. Ist das irgendjemand, mit dem mit Tascha verwandt ist? Aber sah nicht so aus. Also, nee. Aber ist ja auch 800 Jahre später. Also
ja, ja, daher. Genau. Aber ich glaube, in der IMDb sehe ich gerade, dass sie sich nur YA schreibt.
Ach so, okay.
Und Tascha Yar hatte noch ein R hinten
mit
dran.
R, ja. Ja, ja.
Okay.
Aber ich finde, die Namen im ganzen New Track sind auch ziemlich, ja, random. Manche kann man sich dann doch irgendwann merken, aber es ist bei vielen ist dann doch ziemlich egal. Oder sie sind halt so absurd, dass man sie sich einfach nicht merken kann. Aber vielleicht müssen wir uns auch einfach dran gewöhnen. Das kann durchaus sein.
Es ist auch schön, gibt dann diese Ahnenwand in der einen Szene, wo sie so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Da ist so eine Wand irgendwie von allen Großen der Zeit, die irgendwie Absolventen dieser Akademie waren und dann irgendwie Großes in der im Weltall getan haben. Und dann sind da diese ganzen Namen, da habe ich kurz Pause gedrückt und habe mal so über diese Wand drüber geguckt. Und dann ist da irgendwie Bashir und Spock und Data und alle eigentlich, ja. Es stehen alle irgendwie drauf und du hast irgendwie ganz viele Namen. Dazwischen sind immer so ein paar, die man nicht kennt. Irgendwelche random Namen und dann denkst du dir so, allein auf dieser Seite sind jetzt irgendwie bis hin zu Harry Kim, ja, steht auch auf der Seite drauf.
Tom Harry Paris Kim, steht auf, der ewige Fähnrich, geil.
Die stehen alle auf dieser Seite drauf. Und dann denkst du dir, 900 Jahre sind vergangen.
Genau.
900 Jahre.
Bashir, der Arzt in irgendeiner Raumstation der Welt war.
Der ist ja genmanipulierter super Arzt gewesen. Aber Harry Kim, ja, und Tom Paris, der irgendwie im Wesentlichen schlechte Lines geschrieben bekommen hat von den Autoren und ein Womanizer war und ein bisschen fliegen konnte. 900 Jahre später stehen diese Namen.
Da würde mich interessieren, ob Locarno auch da steht.
Ja, ich habe nicht alle gelesen, aber das fand ich schon so ein bisschen so, ja, okay, ich verstehe den Fanservice, aber come on.
Ja, ein bisschen viel, ja. Ja, aber so. Macht schon Spaß, die Serie. Also
ja, ich würde definitiv weitergucken, wenn ich jetzt Paramount Plus hätte.
Ja, ich spiele schon mit dem Gedanken, wenn das ja, da erstmal alles da ist.
Dann hat es schon gewirkt.
Ja. Ja, natürlich. Ja, ich spiele ja eh mit dem Gedanken, weil ich Strange New Worlds, ich weiß nicht, wie es heißt.
Strange New Worlds,
gell?
Ja, wahrscheinlich.
Schauen will und jetzt das fixt mich schon auch an. Also ja, und natürlich, die wissen schon, wie Werbung geht. Aber da müssen sie halt auch ein Produkt machen und das haben sie in dem Fall geschafft, was einen auch überzeugt. Also von daher, well done, kann ich nur sagen.
Oder wir müssen jetzt doch hoffen, dass Netflix am Ende noch den Zuschlag kriegt und Paramount kauft.
Ja.
Und dass dann einfach alles in Netflix integriert wird und fertig.
Aber ich meine, dieses ganze Geheule, was man jetzt, also ich habe einiges an YouTube-Videos oder TikToks oder was auch immer gesehen in den letzten Tagen zu dem Thema, das ist halt schon ziemlich absurd zum Teil. Also eben dieses Thema wieder, es sind zu viele Frauen, es ist zu lesbisch, es ist zu
Lesbisches? Habe ich das übersehen?
Die Menschen sind zu übergewichtig oder mehrgewichtig oder wie auch immer.
Sie sind übergewichtig in einem anderen Wortsinn. Ich finde es interessant, dass die Humanoiden einfach unter dem Cast, der relevant ist, sind die überrepräsentiert. Und selbst dieser
das
eine
auch,
Typ,
auch,
der dann ne? sein wahres Ich quasi erstmal da zeigt, wenn er in die Luftschleuse geht.
Ach, du meinst den, die Menschen, die echten Menschen, gell?
Ja, genau. Also die aussehen wie wir.
Ja, Humanoiden sind ja alle. Aber ja, genau.
Genau. Und die, also es gibt, da laufen einen Haufen Aliens rum und so weiter. Und manche sehen auch echt freakig aus und so. Das finde ich cool. Aber weiß nicht, ob es am Geld liegt oder so, aber zum Beispiel dieser Typ, ich werde bald Captain sein, dieser Typ, der dann später rausgeht und da verwandelt er sich ja mal sozusagen in seinen...
Genau, warum tritt er in dieser Menschenoptik auf?
Ja, weil es billiger ist.
Und ja, natürlich, klar.
Bis kurz vor dieser Szene habe ich noch, es gibt ja diese Stelle, wo er dann verrät, dass er irgendwie so eine andere Rasse ist und die kann irgendwie bis 270 Grad minus aushalten für keine Ahnung wie lange.
8 Minuten.
Genau. Und in dem Augenblick, wo er diesen Text gesagt hat, dachte ich, wieso siehst du aus wie der Typ, der bei mir im Aldi an der Kasse arbeitet. Warum hast du
so
nicht,
schöner Aldi?
Ja, warum hat er nicht Hörner am Kopf oder ist grün oder hat irgendwie, weißt du, warum ist, wenn
diese
der...
Diese schwarz-weiße hatten sie auch, hast du gesehen?
Ja, die fand ich
ja,
cool.
Auch so ein Kanonbruch, was ihnen übel genommen wird, weil da gab es ja nur Männer damals.
Ja,
das
okay.
war ja der Witz bei denen, dass es auch keine Frauen gab, aber ja. Scheiß drauf. Ja.
In 900 Jahren haben die halt auch
ja,
irgendwas
genau,
gemacht.
Genau,
die Evolution ist in 900 Jahren jetzt nicht so wahnsinnig flott, aber irgendwas haben die halt gemacht, keine Ahnung. Gentechnik.
Was übrigens auch übel genommen wurde, war, oder der Vorwurf, ich bin noch nicht ganz am Ende, wie ich das aufnehme, aber ich weigere mich ein bisschen, und zwar dass früher bei Star Trek, also bei TNG und Voyager und sowas, die unheimlich divers waren, Ja, also so mit einem Klingon und dass die auch alle sehr unterschiedlich waren, wirklich. Und jetzt wäre das nur noch Optik und die wären aber alle komplett woke und weich gespült und so, weil da stören sich natürlich an dem Softie-Klingonen und so, ja. Finde ich aber gar nicht. Also empfinde ich nicht so, ja. Also gerade wenn ich die Dozentin, die Jem'Hadar-Klingonin mir anschaue, die hat doch genauso mit ihren Emotionen zu kämpfen wie Worf damals. Da ist doch wirklich, da ist doch gar nichts passiert seitdem.
Und besonders Softie ist sie jetzt auch nicht umgegangen, als sie ihn erstmal hat Liegestütz machen lassen.
Ja,
und
genau.
Ihn einen Idioten richtig genannt hat vor allen Leuten.
Ja, genau. Das hätte genauso gut.
Weil es nicht wahnsinnig vogue.
Nee, fand ich auch nicht. Also das ist so ein Vorwurf. Ja, der
Star Klingone ist halt das Thema, ne? Also kam ich am Anfang auch nicht klar. Da bin ich sehr gespannt.
Worf hat auch immer Pflaumensaft getrunken. Why not? Ja? Das ist seine freie Entscheidung. Wenn ihm das schmeckt, soll er es machen.
Ich meine, der Klingone jetzt da.
Ja,
jetzt
ein Softie ist. Ja.
Und ja, so Vogelbeobachter mit den Emotionsprobleme hat.
Kann er doch
machen. Da bin ich noch gespannt, wo sie den hinführen. Er hat mich im ersten Augenblick auch irritiert, das kann ich zugeben. Ich fand ihn dann später raus ein bisschen. Das
ist halt ein Gag. Also,
ja, ist genau, ist ein Gag. Wo du halt ein Plot-Vehikel halt einfach, wo du viel mitmachen kannst.
Ja.
Der hat halt im Zweifel, ja, einen Pfad vor sich, wo du viele Möglichkeiten hast, in welche Richtung du gehen kannst. Und wir werden mal sehen, was sie damit machen. Nee, und auch der andere.
So, dass es zu wenig Aggression gab oder so. Also,
der andere Typ, mit dem er sich gestritten hat, den ich jetzt schon dreimal hatte hier, Typ, der dann rausgegangen ist. Das Verhalten war jetzt auch nicht besonders vogue. Also
nee, überhaupt
war
nicht.
Ganz normaler Highschool-Bully, wie sie eh und je existiert haben.
Ja, finde ich auch. Also sehr angenehm.
Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber.
Angenehm Highschool-Bully. Ja, aber, also, aber das ist einfach Quatsch, dieser Vorwurf. Und genauso die Kanon-Sachen, ja, scheiß drauf. Der Doktor hat's vorgemacht, wie man mit dem Kanon umgeht. Also. Das wird einfach gerade gebügelt innerhalb von einem Satz. Why not?
Gut, auch das seine Sachen, die er so an, also das ist dann wieder sehr Kanon, sehr Voyager-Kanon, dass der Doktor so Sachen irgendwie anleiert, die dann irgendwie so ein bisschen auf taube Ohren stoßen, also irgendwie so mit seinem Opera-Club, wo keiner kommt und so. Das fand ich sehr fantastisch.
Die einzige, die dann teilnimmt, ist auch ein Hologramm.
Genau.
Die sich rein nötigen lässt von ihm.
Wo die aber erst loswerden will, wo er immer wegläuft vor ihr und dann aber am Schluss so, aber kommen Sie bitte in den Opera Club. Und dann aber immer von, wenn es darum geht, was der Opera Club macht, immer in der Wir-Form spricht, obwohl er wahrscheinlich im Moment
völlig alleine
Teilnehmer hat. Wir fangen da und damit an. So als ob da schon 20 Leute angemeldet wären, so nein.
Also ich fand's lustig. Ich würde das gerne weiterschauen.
Ich würde das auch weiterschauen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das so, also je nachdem, welchen Weg das nimmt, kann das auch noch. Es ist halt Kurtzman, ne? Es kann ganz schlimm Discovery werden. Aber
glaube ich nicht.
Es hat zumindest so angefangen, dass es das alles noch offen steht. Insofern würde ich dem eine Chance geben und das weitergucken.
Genau.
Mit guter Hoffnung.
Ja.
Okay. Ich habe da fast so lange drüber gesprochen, wie die Folge. Nee, stimmt nicht.
Ist ja auch nicht alle Tage, dass eine neue Star Trek-Serie für uns beginnt.
Ja, genau.
Ja. Ja.
Im Leben eines Star Trek-Fans ist schon immer so ein Ding.
Mhm. Wie wär's? Star Trek minutenweise.
Ach nee.
Da reichen keine 900 Folgen.
Nee, auf keinen Fall. So, einer von euch hat noch eine Serie oder einen Film mitgebracht. Miraculous Ladybug and Cat Noir, The Movie.
Ich war im Kino.
Im Kino?
Ja.
So mit Leinwand und Ton.
Ja, so richtig. Der Film ist zwar nicht neu. Der ist, glaube ich, von 23. Aber ist halt ein Kinder- bzw. Jugendfilm. Und kam deswegen bei uns hier im Programmkino. Und wir waren mit den Kindern drin und wir hatten uns vorher nicht so richtig informiert. Wir hatten auch die Serie nicht gesehen. Um was es geht. Wussten nur so irgendwas mit Superhelden und so für Kinder. Stellt sich raus, ist schon eine Teenie-Schmonzette. so mit ganz viel, ich will nicht sagen Highschool, weil es in Paris spielt, aber halt, wie heißt das, Lycée? Teenager, die sich ineinander verlieben und die Schwierigkeiten haben, miteinander zu reden, sich nicht trauen und miteinander zum Abschlussball gehen und so. Ja, ganz fies. Und dann aber mit Spider-Man-Action zusätzlich noch. Und ganz vielen Zitaten aus Spider-Man und Hellboy und allen möglichen anderen, was die Kinder natürlich nicht verstehen. Aber ja, viel Knallbumm. Und zum Teil auch seltsamen Klischees, die auch in die Nähe von rassistisch gehen, würde ich sagen. Also wo ich sage, unschön, diese Darstellung von Asiaten. Ich weiß nicht, ob ich das noch so angemessen finde, aber gut. Aber insgesamt, ja, der tut jetzt nicht weh. Die Kinder fanden es super, haben ihn sehr geliebt, obwohl ich finde, dass es eigentlich noch altersunangemessen war für meine Kinder, die 8 und 11 sind. Aber gut. Es schadet jetzt nicht direkt. Es ist halt Spider-Man-Teenie-Action. Aber halt auch so viel Liebesgedöns und so. Keine Ahnung. Schon kitschig auch. Arg kitschig.
Okay.
Vielleicht für 13- bis 15-Jährige, ja. 14-Jährige.
Also mit dem Checker letzte Woche hast du mich mehr überzeugt. Und meine Kinder übrigens auch.
Ja, Checker ist viel besser. Aber schau doch mal Checkerin Marina, die ist auch gut.
Okay. Im Moment schaue ich da noch nicht so viel mit. Die gucken das. Nee, Papa, du nicht. Wir gucken das alleine. Wir können das alleine. Okay. Und die sitzen noch schon abends immer nebeneinander im Bett und gucken auf dem iPad eine Folge. Und am Anfang haben sie es auch immer geschafft, dass sie dann sich noch eine angedrückt haben. Mhm. Aber mittlerweile können sie es und haben auch verstanden, dass es sinnvoll ist, auszumachen, weil sonst kann man am nächsten Tag gar keine gucken. Das ist immer voll blöd vom Papa.
Ach, du bist ja auch hart.
Diese Regeln immer, die der Papa aufstellt. Mensch. Tor in Frankfurt übrigens. Leider.
Ja, aber nicht für die Eintracht.
Ja, ist ärgerlich.
Hä, ich dachte, Dänemark spielt. Das verwirrt mich.
Dänemark, also als sie mit 14 Toren geführt haben, habe ich ausgemacht.
Hast recht.
Die wollen zu Hause Europameister werden. Was also ich
für
auch
Leute, die das jetzt im Jahre 2039 hören.
Es ging gegen Norwegen.
Dänemark ist Handball und die Eintracht spielt Fußball. Nur
damit das in der Champions League. Mal gucken, ob ich das 39 schon wieder mache. Ja. So.
Ja, also Ladybug und wie war's, Miraculous, Ladybug und Cat Noir. Ja, kann man machen, muss aber nicht. Und ja, ist schon eher für Teenager. Ist nicht für Kinder. Obwohl, also ich kenne das hier aus der, deswegen sind wir jetzt auch reingegangen, ungesehen. Ich kenne das von Klassenkameraden von meiner Tochter, also Grundschule, dass die hier an Fasching als Ladybug rumgelaufen sind, schon in der 2. Klasse, wo ich mich auch frage, so. Erstaunlich.
Manche gucken viele Sachen viel früher, als wir das gut finden.
Ja, also meine Kinder haben auch noch keinen K-Pop Demon Hunters geschaut.
K-Pop Demon Hunters ist neulich meiner Frau in der U3-Betreuung durch Zufall so mitbekommen, dass da ein Kind ist in der U3-Betreuung, das gerne
also die Kinder, K-Pop, die unter 3 sind.
Unter 3. Also ich weiß nicht genau, wie alt dieses betreffende Kind war, keine Ahnung, ob sie es weiß. Ich weiß es jedenfalls nicht, aber da irgendwie durch ein Gespräch ist quasi mit der Mutter irgendwie durch so zwischen Tür und Angel so diese Information so rausgefallen nebendran, dass dieses Kind gerne K-Pop Demon Hunters guckt. Und dann denkst du dir so, what? Wait, what?
Es ist halt, also in mehrerlei Hinsicht, gell? Das ist einerseits viel zu erschreckend, weil es halt wildes Dämonengeschnetzel ist. Und andererseits ist es auch klar sexualisiert. Also
ja, und dass die dann anderthalb Stunden vor der Kiste hängen, finde ich halt
das,
irgendwie auch so.
Das sowieso. Ja. Aber auch der Inhalt ist einfach nicht angemessen. Also, vielleicht sind wir einfach prüde.
Sicherlich. Auch. Und alt.
Und alt und weiß und männlich.
So, was machen wir jetzt noch mit diesem alten, weißen, männlichen Getue hier?
Gucken wir, was wir noch für eine Mark haben.
Ein ganzes halbes Jahr.
Ach, du Scheiße, von euch mach ich noch. Gleich, mach ich gleich weiter.
Du bist heute nur, du kommst danach noch hier mit Musik.
Noch ein Thema. Ach stimmt, Musikthema habe ich auch noch. Ja, ein ganz halbes Jahr kann ich auch kurz machen. Ich bin ja ein bisschen im Emilia Clarke-Fieber, seit ich so begeistert war von dem Last Christmas Weihnachtsfilm. Hier ist jetzt auch im weitesten Sinne eine Romanze. Ja, was heißt im weitesten Sinne? Das ist eine Romanze. Die Story ist die, sie ist eine armes, sympathisches Mädchen vom Land, die einen Job annimmt als, ja, sowas wie Betreuerin im weitesten Sinne, aber sie muss keine Pflege machen, für einen querschnittsgelähmten jungen Mann. Und wie sich dann rausstellt für sie, will er in die Schweiz, um dort sich zu suizidieren, Sterbehilfe anzunehmen, was in der Schweiz ja geht, weil er eben einen hohen Querschnitt hat, also kann nur den Kopf bewegen. Ich frage mich gerade, wie bewegt er eigentlich seinen Rollstuhl? Oder kann er doch die Hand bewegen? Ich weiß nicht, es ist, in diesem Film ist einiges, was diese Lähmung angeht, ich kenne mich nicht so gut aus damit, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz richtig dargestellt. Also er hält auch den Kopf immer so sehr gerade und sehr hoch, aber der Kopf ist nicht abgestützt. Also er ist im Endeffekt wie versteinert. Weiß ich nicht, ob es das wirklich gibt. Aber ist irgendwie seltsam. Und sie struggelt halt damit und will ihn praktisch überzeugen, dass es sich doch noch lohnt, weiterzuleben. Und da entspinnt sich dann natürlich auch eine Liebesgeschichte. Ja, der Film hat seine Schwächen. Er ist schon auch ganz nett. Aber es ist bei weitem kein Meisterwerk. Und also, I don't know. Komisch. Also, auch mit ihrem Freund oder noch Freund oder Parallelfreund. Auch ganz seltsame Darstellung. Übrigens ein Triathlet, der sie dann als Urlaub, das fand ich sogar ein bisschen lustig, er überredet sie, mit ihm in Urlaub zu fahren nach Norwegen, und der Urlaub startet in Norwegen, dass sie dort einen Triathlon machen oder dass er einen Triathlon macht, und sie muss ihm zujubeln, und sie empfindet das nicht als Urlaub. Kam mir doch ein bisschen bekannt vor. Aber nee, also der Film ist nicht richtig gut. Also ich bin gespannt. Ich schaue mich ja jetzt gerade durchs Oeuvre von Emilia Clarke. Mal gucken, was da noch alles kommt. Aber das, ja, hat mich nicht überzeugt. Also weiter, next.
Okay. Also laut den Fotos steuert er seinen Rollstuhl mit einem Joystick mit der Hand.
Ja, gell? Komisch. Aber dann auf der anderen Seite kann er nicht mal den Kopf drehen. Also es ist... I don't get it. Also es ist irgendwie seltsam.
Okay. Ja, gut. Ja, okay.
Du warst in der Jahrhunderthalle, Christoph, beim Abhotten.
Beim Abhotten.
Abhotten?
Abhotten.
Ja, ich hab ein bisschen wie mir mein Physiotherapeut damals gezeigt hat, ein bisschen den Shakira-Hüftshake gemacht. Damit ich keine Rückenschmerzen kriege, denn ich musste 5 Stunden stehen.
Es ging ja schon um 6 Uhr los, gell?
Ja,
3 Vorbands, was will man da erwarten?
Richtig. Lorna Shore war in der Jahrhunderthalle und ich bin ja großer Lorna Shore-Fan und sie hatten halt 3 Vorbands mitgebracht. Und ich bin halt um 5:30 in die Halle gegangen. Und am Eingang stand, es geht bis 22.50 Uhr. Und habe ich gedacht, oh Gott. Mein erster
Stunden.
Gedanke war, wie schaffe ich das, da nicht aufs Klo zu müssen?
Ich dehydriere einfach mal.
Oder vorne in den Bühnengraben pieseln.
Ja, genau. Ich bin erst mal aufs Klo gegangen und dann habe ich mich tatsächlich reingestellt um 5:30 Uhr. Und es ging dann pünktlich los. Die erste Band, ganz schön Lärm, ganz schön dummig. also nicht richtiger Spaß, aber sie haben nur eine halbe Stunde gespielt, zum Glück. Und dann kam eine Band, die ich ziemlich cool fand eigentlich. Die nannte sich, die erste hieß sowas wie, oh Gott, ich hab's völlig vergessen, irgendwie Last Human Breath oder sowas. so klang es auch etwa. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Last Human Breath hieß die. Und die zweite hieß irgendwas mit Intent. Keine Ahnung. Die war ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. Der Sänger war ein bisschen lustig. Der war nämlich so ein bisschen, ja, er war schon jünger als wir. Aber er wirkte halt wie so ein Nerd, wie so ein, wie man sich so, so diesen Klischee-Nerd, der so leicht übergewichtig im Keller bei der Mutter wohnt und da, keine Ahnung, WoW spielt oder so, also, und nur Pizza isst. So.
Stellte man Eric Cartman in der einen Folge.
Kann egal sein, ja. Und der stand jetzt growlend und screamend da auf der Bühne, war ziemlich cool. Und dann kam eine Band, die schon bekannter ist, Whitechapel. Und das ist einfach ganz schöner Lärm. Also es ist wirklich, also das ist halt so hart, das ist einfach mir auch zu hart. Also es ist,
hat es den Stefan gerade zerlegt?
Das klang so. Klang so, ja. Ich habe zwischendrin mal geguckt, ob
nee, alles noch gut.
Mit dieser Google Musikerkennung, ob die irgendwas erkennt, die erkennt halt nichts. Ja, also ich habe die halt mehrfach an. Und die erkennt so gar nichts. So.
Geh von diesen Baustellenfahrzeugen
die
weg.
Die gibt nicht mal einen Tipp ab, was es für Musik sein könnte. Ja? Sie sagt einfach so, ich verstehe leider gar nichts.
Sehr schön. Und mir dachte, die Apple Watch hingegen von allen Apple Watch-Trägern sagt, das ist zu laut, halt dir die Ohren zu, geh da weg. 30 Minuten in diesem Lärm können deine Ohren beschädigen.
Ich habe das Gefühl, Konzerte sind nicht mehr so laut wie früher. Oder ich bin tauber geworden, ich weiß es nicht. Mhm. Ich glaube, sie sind nicht mehr so laut
wie früher. Mal.
Und dann kam Lorna Shore und das muss ich sagen, da haben sich die, ich weiß nicht, insgesamt 4 Stunden, nee, nicht ganz so lang war es ja gar nicht, insgesamt habe ich 5 Stunden gestanden, haben sich die Stunden des Wartens einfach fucking gelohnt, weil was die abgefeiert haben, also es war wirklich irre wieder. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ganz vorgespült worden, es war ein Monster, Moshpit hinter mir. Es wurde wahnsinnig viel Crowd gesurft. Also Will Ramis hat es zum Teil auch so ein bisschen angeheizt. So, ja, dieses Lied ist für alle Crowdsurfer und so. Und dann wurde halt, also wir haben Dutzende Leute vorgedingst. Und ich stand dann am Ende ganz vorne. Also so, vor mir stand noch eine Frau. Ging eigentlich nicht weiter vor, war wirklich cool. Und die hatten halt eine krasse Feuershow auch so. Also wirklich so mit so meterhohen Feuerfontänen. Es war richtig heiß. Ich hab geschwitzt wie ein
Vieh. Das hast du auf dem einen Video, was du uns geschickt hast, konnte man das sehen.
Be Real war das, oder?
Ja. Oder Be Real, ja.
Oder so, ja.
Also es war wirklich richtig geile Show. Und Will Ramis, der hat halt eine krasse Präsenz, eine krasse Ausstrahlung. Der hat halt dieses einerseits super sympathische, nette und andererseits dieses absolut diabolisch singende. Ich bin ja aufmerksam geworden auf die Band und auf Will Ramis durch den YouTube-Kanal, den ich hier auch schon mal vor langer, langer Zeit mehrfach promotet habe, The Charismatic Voice von so einer amerikanischen Opernsängerin, die sich hauptsächlich Metal anschaut und dann eben die Gesangsperformance analysiert. Und die hatte da auch mal Lorna Shore mit drin und hat dann da eine Freundschaft mit dem begonnen. Und der hat dann auch mit ihr zusammen Shows gemacht. Und
boah, hast uns das nicht mal...
Nee, was ich euch mal gezeigt habe, war, da haben sie, hat sie Ginger, diese ukrainische Growlerin.
Die als erstes so...
und dann... Ja, genau. Ja, ja. Genau, aber das gab's eben auch mit...
Ja? Mir ist jetzt eben in deiner Besprechung gerade klar geworden, dass Lorna Shore eine Band ist und nicht der Name einer Sängerin.
Ah, nee. Lorna Shore ist der Name einer DC, ich glaube Superheldin oder...
Ah, okay.
Oder eine Bösewichtin, ich weiß es nicht, aber das ist, ja...
Ich war mir auch sicher, du hast uns schon mal von irgendeiner Band erzählt, die auch so einen Namen hat, wo aber dann einer... von den Sängern so heißt, glaube ich, irgendwie.
Aha.
Und da dachte ich, ah ja, das ist dann die Band von Billy Shaw oder weiß ich nicht. Die heißt dann Lorna Shaw.
Nee, Lorna Shaw ist...
Welche
ist
war denn das?
Ist ein Comic, weiß ich nicht, weil ich so jetzt...
Aber auch irgendwie
Igor?
Nee. Nee, auch so ähnlich. Also es ist schon so...
Nee, weil jetzt... Also wo wir dann, haben keine Ahnung, geht weiter.
Also nee, das ist also eine Comicfigur, Lorna Shore, aber es ist eine Band und der Sänger heißt Will Ramos und ich, wie man vielleicht merkt, habe ich einen Crush auf ihn, aber ich glaube, das hat jeder, der in diesem Konzert war und sowieso jeder, der Lorna Shore Fan ist, weil es einfach ein absoluter Cutie ist mit pinken Locken und einem Undercut und einfach, er ist einfach unheimlich nett. Also er ist so unheimlich nett.
Hast du ihn danach auf dem Klo getroffen? Wichtige Frage.
Nee, habe ich ausnahmsweise mal nicht.
Was ist denn hier los?
Ja, der hat doch so eine super nette Freundin, so eine Französin, die hat auch einen sehr schönen TikTok-Kanal. Ja, nee, es hat einfach großen Spaß. Die haben alle Hits gespielt, also alle bis auf einen. Dann haben sie gesagt, so jetzt, die haben so einen Trilogie, einer ihrer größten Hits. Das haben sie halt als letztes gespielt, wo er auch gesagt hat, so, er spielt jetzt noch ein Lied, naja, beziehungsweise drei Lieder, ihr wisst ja, was kommt. Und dann hat er halt die drei gespielt und habe ich mir gedacht, so, ja, aber To the Hellfire fehlt halt noch, gell? Ist halt auch einer eurer größten Hits. Das war der erste Hit, den er bei dieser Band gespielt hat. Also die Band gab es vorher schon und die ist aber erst richtig erfolgreich geworden, als er halt mit dabei war. Und diesen, ja, Breakthrough Titel hatten sie das noch nicht gespielt und ich dachte, okay, wird wohl noch kommen. Und kam dann natürlich auch als Zugabe, haben sie die Bühne nochmal völlig in Brand gesetzt. Also es war, war wirklich absurd. Da hatten sie so ein Feuerband vorne, so quer, also es war Wahnsinn. Es hat alles gebrannt am Ende. Geile Dings, Videoshow auch. Also es war wirklich, es hat richtig krass Spaß gemacht und es ist sehr, sehr gelohnt. Also es würde ich wieder machen, selbst mit dieser Wartezeit. Und ja, man muss die Hüfte wie Shakira bewegen, dann kriegt man keine Rückenschmerzen. Das ist es fällt auch nicht auf so einem Deathcore-Konzert.
Sehr gut. Also einfach Zootropotopia-Dingsmania 2 gucken, da ist Shakira
genau,
ja so ein Tier und die springt auch die Hüfte.
Genau, und ich hatte natürlich auch mir vorher noch ein im offiziellen Merch bei denen ein Lorna Shore T-Shirt gekauft und zwar dieses ikonische in hellrosa, wo es auch mehrere Bilder gibt, wo er das trägt. Sehr schön.
Ah, das überrascht keinen hier, glaube ich.
Nein, kaum.
Ja. To nobody's surprise, this happened.
Ja.
Schön.
Weißt du, woher ich wusste, wann es losging und wie viele Vorbands und so weiter?
Nee.
Das hast du ja gar nicht erzählt, gell?
Ja, komisch. Das wurde mich auch, hat mich vorhin auch gewundert.
Hä? Wieso weißt du das? Die Cousine von meiner Frau war auch da.
Nein.
Ja. Also die ja geil. Kennst du ja von unserer Hochzeit. Da war sie, glaube ich, 7 oder so. Ja.
Ja, wir hatten es vorhin davon, wie lange die Hochzeit her ist.
Genau.
Ist jetzt nicht mehr 7.
Nee, die ist jetzt nicht mehr 7. Sie war irgendwie da mit ihrer Mutter und hat dann gemeint.
Mit ihrer Mutter?
Ja, ja. Ist die gehen immer, geil. Die geht auch mit ihrer Mutter immer zu Rammstein und so Kram.
Oh, ich hoffe, da geht sie nicht mehr hin.
Ja, doch. Würde ich jetzt auch
glühend,
mal lassen.
Besser. Glühend.
Oh Gott. Großartig. Ja. Sag doch sowas nicht.
Ja, ist leider so.
Das wollen wir nicht mehr hören.
Ja. Jedenfalls hat sie erzählt, ja, und dann habe ich meinen Lateinlehrer da getroffen. Von allen Leuten, den Lateinlehrer.
Ja,
aber, den trifft sie halt dauernd, also sie sagt schon, dass sie sich da dauernd auf irgendwelchen Festivals und sonst irgendwas, so Metal-Konzerten, trifft sie den regelmäßig, weil die gehen halt zu den gleichen Sachen hin. Also, ja, wenn du die gekannt hättest oder sie erwartet hättest, hättest du sie vielleicht auch gesehen und es wäre nicht das einzige Konzert gewesen. Die geht jetzt, glaube ich, noch zu 2 oder 3 Konzerten demnächst in der Festhalle, aber ich weiß nicht. Nicht in der Festhalle, in der Jahrhunderthalle. Aber ich weiß nicht,
ja, was das ist. Das ist ja tatsächlich ein bisschen das, was Lorna Shore vorgeworfen wird, von so Gatekeepern, dass es halt zu poppig und zu sehr für die Allgemeinheit und dass Hinz und Kunz jetzt denkt, dass sie Deathcore hören, aber sie hören halt nur Lorna Shore, was ich ungerecht finde, weil sie sind halt musikalisch einfach. Es ist halt nicht nur Geprügel, sondern es ist halt echte Musik. Und der Frontmann ist halt nett und freundlich, gell? Und charismatisch.
Das ist halt so lustig.
Und das allein macht es noch nicht zu einer Popband, gell? Sondern es ist halt immer noch ernsthaft der Deathcore.
Mhm.
Aber ihr wisst ja, wie so Gatekeepers sind. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber im Metal ist das so.
Ja?
Ist immer die
bei Star Trek auch.
Ist, genau, wie bei Star Trek. Ist das noch Metal oder?
Oh Mann, wie ätzend.
Ja. Weil ist ja auch bei Baby Metal immer die Diskussion.
Ja. Ist das jetzt Baby oder Metal?
Genau.
Ja. Okay. Ist dieses Baby noch Metal oder nicht?
Oder okay, Poppy Bob, jetzt neuerdings. Bob,
das leitet uns doch direkt, also wirklich, besser wird's doch heute nicht.
Die Vorlage.
Es ist Zeit für deinen Dad-Joke der Woche oder drei Stück, bitteschön.
Drei Stück, es hat sich jetzt so eingebürgert, ne? Ich hatte gestern, als wir den Film geguckt, als ich diesen Tron-Film geguckt habe, habe ich Chips dazu gegessen. Aber ich esse nicht jede Sorte Chips, ich bin da sehr pringelig.
Oh.
Da atmet er schwer.
Pringles sind ja, finde ich ja die schlimmsten Chips eigentlich.
Echt?
Ja, weil das ist ja Pulver, was dann in Form gepresst wird.
Ja, ja. Es ist so wahrscheinlich so Resteverwertung.
Ne? Und es zerfällt ja sofort wieder zu Pulver, wenn man es im Mund hat.
Ja.
Aber es ist halt immer so krass gewürzt,
das Gewürz,
dass man trotzdem sofort süchtig ist. Es ist halt Crack. Also es ist
schon hart.
Ja. Man nimmt es im Mund, denkt sich, ah, das kann nix. Gib mal noch eins. Das ist halt wirklich ätzend.
Ich habe neulich zwei Schafe gesehen, die haben sich gestritten. Die hatten sich krass in der Wolle.
Hat man zu sehr kommen sehen.
Eine gute Reaktion, wenn auf einen Dad-Joke immer so.
Aber den muss ich tatsächlich notieren, den könnte was für meine Kinder sein, obwohl die dann auch immer.
Stefan, wie viele Leute arbeiten bei euch in der Firma? Also bei uns so die Hälfte ungefähr. So.
Das ist schön.
Ist nichts für die Kinder, das verstehen sie nicht, aber.
Ja. Kann man Sheldon Cooper zitieren? Es ist lustig, weil es wahr ist.
So, das waren meine drei Dad-Jokes für diese Woche und da ich nicht mehr trainiere, drin muss, seid ihr jetzt dran.
Ja.
Soll das halt.
Habt ihr denn so trainiert? Der Stefan hat während Tron Ares ist er schon wieder Fahrrad gefahren.
Ja, ja.
Das hat es Biril verraten.
Ich habe ja, nachdem ich letzte Woche nichts trainiert habe und in den Kommentaren direkt beschimpft worden bin.
Ja, diese Woche auch wieder? Achso,
das war die Woche, ja.
Ja.
Ja. Ich habe aber die Anmeldung vom Daniel immer noch nicht auf der Liste gesehen und jetzt.
Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Ist es nämlich passiert? Die Liste ist zu. Es war's.
Schade.
Das ist wirklich schade.
Obwohl ich tatsächlich diese Woche noch einen gehabt hätte, der gefragt hat, so, ja, wo kann man sich denn da anmelden? Habe ich gesagt, ja, ich guck mal, ob noch was frei ist. Und ja, sieh, da ist nichts mehr frei. Aber Bob, wie ist das mit deinem Dings, den du zurückgibst? Kann man das übertragen oder weiß man da irgendwas? Nee, wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, offiziell kann man nicht übertragen. Und ich hatte auch schon, bevor du mich gefragt hast, ob für deinen Interessenten dort, hatte ich ein Kontaktformular bei denen ausgefüllt und habe da reingeschrieben, dass ich leider zurücktreten muss. Und hat keinerlei Antwort bekommen. Habe auch ehrlich gesagt nicht auf mein Konto geguckt, ob sie irgendwas zurücküberwiesen haben, weil ich halt gedacht habe, kommt irgendwie mal eine Mail oder so. Und ich hatte halt irgendwie jetzt ein paar Tage nicht auf mein Konto geschaut. Und dann habe ich heute da mal hingeschrieben und habe gesagt, hier, was ist denn jetzt? Ich hatte da dieses Formular ausgefüllt. Und dann kam eine relativ schnelle Antwort innerhalb von weniger als einer Stunde, dass er das schon vor Tagen, dass die Startgebühr, also es musst du dann so eine Strafgebühr zahlen, also du kriegst nicht alles zurück, aber
das aber heißt ja, dass dann Platz wieder frei geworden ist.
Aber eigentlich ist jetzt ein Platz wieder frei geworden, aber wenn man jetzt von dem Tag nimmt, wo er das zurücküberwiesen hat, dann ist der jetzt schon über 10 Tage frei. Also es ist schon, die Abmeldung ist schon länger durch.
Oh, okay.
Der hat nur irgendwie die Antwort-E-Mail, hat er scheinbar auf Reply gedrückt. Und die E-Mails, die dieses Kontaktformular verschickt, werden halt von noreply@irgendwas verschickt. Hat das halt an diese noreply-Adresse geschickt, die das halt wahrscheinlich pflichtbewusst gefressen hat und nach F0 gepiped. Und ich habe davon nichts erfahren und da ich nicht auf mein Konto geguckt habe, habe ich die Überweisung nicht gesehen. Ich hätte die eh nicht zuordnen können, weil die kam halt irgendwie von Andreas irgendwas, keine Ahnung, irgend so ein Name so. Und dadurch, dass der Betrag ja auch verringert ist, im Vergleich zu dem, was ich bezahlt habe.
Ja,
klar. Das ist halt irgendein arbiträrer Betrag von irgendeinem Namen. So, ich habe mich heute auf mein Konto so, okay, selbst wenn ich das gesehen hätte, ich hätte nicht verstanden, was das für eine Einzahlung ist. Ich hätte gedacht, irgendeiner hat sich vertippt und hat mir Geld geschenkt. Aber okay, ja, nee, ich habe mein Geld zurück. Das Lustige ist, ich stehe immer noch in der Startliste. Ja. Warum? I don't know. Aber
Ja, ich habe die Woche
also schick deinen Interessenten einfach an dem Tag zu dem Ding und sag, er soll sagen, er heißt Robert Krüger. Wenn er ungefähr so aussieht, als ob er irgendwo Ende 40 ist, dann ja, könnte das passt.
Passt. Das ist mein Notar. Also ich habe die Woche tatsächlich mehrfach mir gedacht, wenn ich so trainiere, jede Woche, dann, Stefan, kannst du dich warm anziehen, kann ich
nur kurz sagen. Ich habe Angst.
Ich habe überhaupt kein Triathlon trainiert, aber ich habe einfach, ich bin halt Team Grundfitness und ich habe diese Woche mich wirklich gequält, mehreren Tagen. Ich habe letzte Woche einen unfassbar anstrengenden Geländeeinsatz gehabt. Ein Pumpversuch, wo ich am Ende ein absurd schweren Schlauch und eine Pumpe aus einem 30 Meter tiefen Loch heraufziehen muss.
Ach, ich dachte, der Pumpversuch ist so ein Begriff aus dem Fitnessstudio.
Nee. Ja, am Ende ist das, ja. Und das Problem ist, dass es nicht nur die Pumpe ist und der Schlauch, sondern auch der Schlauch voller Wasser ist. Und bei einem 30 Meter tiefen Loch ist das ganz schön viel Wasser. Das war furchtbar. Ich habe dann zwischendrin ich habe erst gedacht, ich kann es alleine machen. Bin ich dann nach 2 Stunden verzweifelt, habe meine Frau angerufen, habe gesagt, mein Sohn muss sofort herkommen, muss mir helfen, ich kann das nicht alleine. Und der hat mich dann unterstützt. Aber diese schweren Sachen, wie eben Pumpe hochziehen, das muss ich dann halt selber machen, ist ja klar. Und er sortiert halt dann
Schläuche und so.
Schläuche und so ein Kram, genau.
Krass.
Ja, da war ich wirklich völlig durch. 4 Stunden brutalste Anstrengung. Und dann habe ich, ja, ich meine, der Bob, bei dir war es ja ähnlich mit dem Schnee. Also es hat halt krass geschneit die letzten 2 Tage.
Es war mega.
Letzten 3 Tage. Es hat noch nie hier, also die letzten 50 Jahre oder 47 Jahre kann ich bezeugen, lag noch nie so viel Schnee hier in dieser Gegend. Ich habe halt irgendwie mehrfach am Tag, irgendwie 4-mal am Tag, und ihr wisst, wir haben ein Eckgrundstück, da schippt man eine Zeit lang. Und das ist halt nicht Schnee schieben, sondern es war halt Schippen. Also Schipp zur Seite. Mhm. Schwerer.
Krass. Ja, das sagt ihr auf den Fotos, das war ja irgendwie 30 Zentimeter Neuschnee,
ja,
oder was.
Ja, ja, es war wirklich absurd. 30 Zentimeter, ja. Es war wirklich absurd.
Hier in Frankfurt auch, also vielleicht nicht 30, aber also hier war auch mächtig Schnee. Also wirklich.
Und, also wirklich Wahnsinn. Und dann gestern habe ich es mir nochmal richtig gegeben, da wollten die Kinder ein Igloo. Und das sah
beeindruckend aus heute deinem Be Real.
Es war auch beeindruckend.
Aber ihr habt es nicht oben zugehabt, ne? Es ist irgendwie.
Nee, wir haben es nicht oben zugehabt, genau. Gestern war das noch nicht so ein Problem, weil es gestern noch höher war. Das Be Real habe ich ja heute Morgen gemacht, nachdem es da eine ganze Nacht drauf geregnet hatte. Aber gestern war es noch so, dass wenn die Kinder drinnen standen, nur der Lucius oben so ein Stück rausgeguckt hat. Meine Tochter war komplett verschwunden da drin. Also es war unproblematisch. Aber das Problem war, dass ich eigentlich kochen musste und ich wusste, wenn meine Frau nach Hause kommt und Hunger hat, dass die wird dann
muss sie sofort gefüttert werden.
Muss das Snickers-werbungsmäßig so?
Total. Und deswegen wusste ich habe Zeitdruck und habe halt geackert wie ein Tier und habe dann eine halbe Stunde lang mit der großen Schneeschippe immer so eine Speisbütt gefüllt und dann da drin verdichtet und dann mit meinem Sohn zusammen das auf das Iglo geschichtet.
Geil.
Und dann halt die nächste. Ich habe also 30 Minuten am Stück wie ein Besessener Schnee in Speisbütte geschaufelt. Ich habe gestunken wie ein Schwein. Das war furchtbar, wie ich gestunken habe. Und das, wie gesagt, hatte ich jetzt mehr, ich glaube, 4 oder 5 Tage die Woche, hatte ich krasse Workouts, die nichts mit Sport zu tun hatten im engeren Sinne. Kreislauf brutal angeregt und geschwitzt und also, ja. Wenn es so weitergeht, werde ich fit sein. Lass mir
gelten als Training.
Naja, also die
Woche muss ich sagen. Wenn du so eine Smart-Uhr gehabt hättest du das als High-Intensity-Intervall-Training einfach loggen können.
Wahrscheinlich hätte die Uhr dauernd gewarnt, so hey, mach mal langsam. Also das war, also dieses Schneeschippen gestern mit dem Iglu, das war eigentlich zu viel. Also und das mit der Pumpe war auch zu viel. Da war ich völlig im Arsch.
Das mit der Pumpe war zu viel für die Pumpe, okay.
Ja, genau.
Ja, krass.
Ja, ich habe noch, ich glaube, 5 Pumpversuche vor mir.
Okay.
Also,
mal noch gucken. 5 so Trainings.
Ja, ich hoffe, das wird leichter. Ich hoffe, dass ich damit mit Technik, also mit damit, wie ich das organisiert kriege, mir es mit der Zeit ein bisschen leichter macht. Aber den vollen Schlauch rausziehen, das muss ich halt dann doch immer. Also
das. Also es kommt nicht auf die Länge von dem Schlauch an, sondern auf die Technik. Haben wir verstanden, bloß nicht genau. Weiter ausführen. Okay,
also. Und es ist echt ein dicker Schlauch.
Ja, natürlich. Dicke hat vielleicht doch auch was
damit. Ein Viertel Zoll. Oh Mann.
Oh, okay. Ja.
So, ja. Haben wir es?
Ich war völlig entsetzt von dieser Abschweifung.
Ich habe es vor allem unangenehm viel zu spät gemerkt, über was ihr jetzt gerade reden möchtet. Also, hä, was ist, wovon reden? Oh Mann. Ah.
Verdummt.
Ja. So war's, genau.
Ja, eine Sache, bevor du das nächste Thema machst, wollte ich noch einschieben als Follow-up. Danke.
Ich erzählen, was ich trainiert habe, aber.
Ach so, Entschuldigung.
Ich dachte, noch mehr trainiert.
Hä?
Ja, nee, hast du noch mehr gemacht, noch mehr außer das? Erzähl. Ja, dann mach.
Habe ich schon was erzählt?
Ja, der Bob hat erzählt, was du trainiert hast.
Vor dem Tron Ares Film bist du Fahrrad gefahren. Aber nee,
genau, das war am Montag. Gestern habe ich nochmal eine Stunde gemacht.
Ach du, boah, bist ja verrückt.
Ganze Stunde. Am Sonntag war ich mit meiner Tochter eine Stunde Radfahren draußen. Wir sind 8 Kilometer weit gefahren. Oder 9.
Und 8 km/h schnell, nehme ich an.
Ja, so wow. Ungefähr.
Das war kurz vorm Umfallen, ne?
Sehr gut. Ja, nee, aber sie wollte einfach mal irgendwie hier in den Nachbarort fahren und dann sind wir erst da hochgequält und zum Nachbarort und dann sind wir noch so ein Waldstück runtergefahren, was wir früher mit dem Mountainbike immer runtergefahren sind, und hat sie echt gut gemacht, also irgendwie so Fahrtechnik, wir sind ja regelmäßig auf der BMX-Bahn, das heißt, so ein paar Sachen übt sie da schon mit, aber weiß ich nicht, so ein paar hundert Meter einfach bergab durch Wurzeln und enge Wege und so, gut gemacht. Sie war ein bisschen enttäuscht, dass zu wenig Wurzeln da waren, aber es lag halt einfach Laub drüber, deswegen konnte man die nicht so gut sehen. Und dann, letzte Woche habe ich nochmal eine Stunde und nochmal eine halbe gemacht. Die halbe, weil ich hier Hijack, hatte ich euch ja erzählt, dachte so, ja geil, das kannst du sehr schön durchbingen, setz mich auf Warten, nach einer halben Stunde ist die Folge zu Ende, kommt irgendwie ein Trailer so, nee, mach weg, nächste Folge, bitte los. Ja, nächsten Mittwoch gibt's die nächste Folge. So, ja, dann hatte ich auch keine Lust mehr, Rad zu fahren, dann bin ich einfach nach einer halben Stunde abgestiegen. Ja. Also,
geärgert wird.
Ja. Ich bin aber froh, 5 Einheiten habe ich untergebracht.
Boah, das ist schon beeindruckend.
Aber es war halt nicht 4 Stunden bis zur Verausgabung. Das ist halt schon was anderes, Christoph.
Das neue Fahrrad rückt langsam näher, oder?
Ja, so ja, langsam.
Doch.
Ja.
Am Ende braucht er so lange, um diese 40 Dinger durchzuballern, dass er dann an dem Punkt, wenn er dann da ist, das Teil bestellt und dann heißt es, ja, die sind ausverkauft für dieses Jahr. Das kriegst du 2027.
Besteht die Gefahr, ja. Dann halt nicht. Ja.
Ja.
Also irgendwie Anfang Februar, glaube ich, jetzt demnächst, in den nächsten Tagen kommt nochmal wieder eine Lieferung, aber eigentlich kamen die bisher immer, alle paar Monate haben sie wieder welche auf Lager.
Jetzt haben wir dich eben nicht gehört, oder ich habe dich zumindest nicht gehört.
Ja, ich auch nicht.
Oh, alle paar Monate sind die immer wieder auf Lager. Also.
Ach so.
Ja.
Gut, die Aufnahme wird dich gehört haben, weil läuft ja bei dir.
Ja, das schon. So, gut. Du wolltest gerade dich noch bei irgendjemand bedanken oder irgendwas sagen?
Ich wollte
oder?
Mich einfach nur bei den Hörern bedanken und im Speziellen bei Hörer Flo für das Feedback auf meine Espresso-Diskussion letzte Woche. Mhm. Da kam zum Beispiel vom Flo jetzt nochmal der Tipp, also zum einen wurde ich gelobt dafür, dass ich mich schon so schön tief in das Thema reingenördet habe und Zitat, viele richtige Sachen gesagt habe. ich glaube, so war das.
Neben dem ganzen Blödsinn,
den du sonst immer vertapfst.
Genau. Nein, das ist, glaube ich, nicht wörtlich, aber so ungefähr. Ich denke, dass ich das im Geiste richtig wiedergegeben habe. Nee, und eine interessante Sache hat er noch gesagt, so wo ich drüber nachdenken soll, und da wollte ich dich nochmal fragen, Stefan. Das habt ihr nicht, oder? Festwasseranschluss.
Nee.
Tatsächlich ein geiles Thema, glaube ich. Weil schon bei meinem Kaffeevollautomaten nervt mich das ja hart, dass dieses Ding wie so ein Tamagotchi ständig irgendwas hat, was es behoben kriegen will. Ja, ich muss entkalkt werden. Ah, nein, mein Wassertank ist leer. Ah, der Trester ist voll. Kannst du mal das Reinigungsprogramm laufen lassen?
Das ja gut, das ist halt so ein Nervvollautomat, aber bei so einer vernünftigen, du machst halt Wasser rein, fertig.
Ja, und unten diese Abtropfschale leer.
Ja, aber du machst es ja eh einmal in die Woche sauber. Und also bei uns ist das so, Und die steht halt bei uns 30 oder na, sagen wir mal 8 Zentimeter neben der Spüle. Das heißt, du ziehst einfach diesen Rüsselschnüssel raus aus dem, aus der.
Rüsselschnüssel?
Hier, wie heißt das? Der Dusche? Nee.
Hey, das ist, glaube ich, das Fachbegriff, Rüsselschnüssel.
Rüsselschnüssel, genau. Und machst den, hältst den einfach oben rein und füllst auf. Also das geht sehr schnell. Aber ja, Festwasser, schon geil.
Also bei so einem Vollautomaten ist schon sehr nervig. Also da muss ich sagen, weil du
musst. Der piepst aber auch wegen allem.
Ja, wie gesagt, also Entkalken gibt's, Milchsystemreinigung, Kaffeesystemreinigung, Wasser leer, Trester voll. 5 Sachen.
Ja.
Das ist, sind die 5 Sachen. Die, und natürlich Systemfehler, irgendwas, ich bin kaputt, bitte werfen Sie eine Münze ein. Das gibt's auch noch, habe ich jetzt festgestellt. Aber die anderen gibt's regelmäßig. Das, klar, wie gesagt, bei einem Siebträgermaschine, klar, die schmeißt nicht ihren Kaffeedreck und 1000 Liter Wasser in den Ausguss da unten. Das ist weniger, aber trotzdem musst du ja immer wieder ein Wasser nachfüllen und ich glaube, Festwasseranschluss ist da schon nice. Und es ist ja gar nicht so aufwendig, wenn die eh auf derselben Küchenseite steht, wo das Wasser ist und ich habe Arbeitsplatten aus Buchenholz.
Da kommst du schon durch.
Bohrmaschine, Loch rein, Schlauch durch, hinten, unten lang verlegen, Y-Stück dran. Das gleiche nochmal fürs Abwasser und das rüberführen. Eigentlich ist es bei mir wäre das so, ich glaube, 2 Schrankbreiten, also so 1,20 Meter oder sowas zur rechten Seite rüber von der Spüle. Oder vielleicht auch nur 1 Meter. 2 Schläuche da lang legen und hinten Löcher durchbohren, wo die dann hochkommen können. Wäre jetzt, klar, wenn ihr jetzt wie bei euch Steinarbeitsplatte.
Durchgleist erstmal durch musst.
Ja, und das Ding kostet
das auf jeden
viele 10.000 Euro. Ja. Weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich auch Bedenken, würde ich dann auch anders sehen. Aber
hätten wir halt initial direkt machen lassen sollen, wenn wir das gewollt hätten.
Genau.
Also war auch mir, Thema und dann haben wir, weiß nicht, nö. Also bei uns kann man das, glaube ich, einfach einbauen. Das wäre irgendwie gegangen.
Ja.
Also muss man hinten wahrscheinlich irgendwas rausschrauben und was anderes reinschrauben und dann geht das, aber ja. Aber ja.
Er ist so ein Thema, was ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm so richtig hatte. Das hat der Flo jetzt nochmal auf die.
Stimmt, der hat das. Das ist echt
auf
cool.
Auf die Liste gesetzt und das ist durchaus.
Was du dann halt nicht machen kannst, wenn irgendwie, weiß ich nicht, mal Gäste da sind und du sagst, heute Abend bräuchte ich mal den Platz von der Kaffeemaschine für, weiß ich nicht, Buffet oder so und ich trage mal alles weg. Das geht halt nicht, weil die ist ja angeschlossen dann.
Ja, gut, das geht schon trotzdem. Ist dann halt ein bisschen mehr Aufwand, ne? Also, du machst ja in der Regel da, wo das Y-Stück ist, am Wasser, machst du ja einen Absperrhahn. Du musst ja eine Möglichkeit haben, das zu
wenn
warten.
Wenn du dran denkst, ja.
Ja, und dann musst du das halt absperren und dann abdrehen.
Ja.
Das geht schon, aber ich kann mich nicht erinnern, diesen Vollautomaten, der da steht, jemals da weggestellt zu haben wegen irgendwas. Es ist noch nicht vorgekommen, seit er da stand. Also von daher glaube ich nicht, dass das morgen passieren wird. Nee, aber keep it coming. Ich habe noch nichts entschieden. Wenn noch irgendjemand Tipps hat, gerne weitermachen. Das wollte ich nur kurz hier reinwerfen. Und danke fürs Feedback.
Okay, sehr schön. Vielen Dank. Dann bleibt uns noch eine abschließende Kapitelmarke. Und zwar, was schauen wir nächste Woche?
Und ja, da wäre eigentlich ich dran, aber
wir haben eine wunderbare Gästin.
So sieht's aus. Sagen wir wer? Ja, oder? Wir sagen wer.
Ich weiß es nicht.
Doch, wir sagen wer. Christiane kommt.
Hey,
und
hurra.
Sie bringt uns einen Oscar-nominierten Film mit, aber sie hat ihn schon angekündigt, bevor die Oscars nominiert wurden. Das heißt, sie war einfach prophetisch.
Lass mich raten.
Sie hat schon. Ich wusste es auch sofort.
Sie hat es schon kurz nach Weihnachten hat sie es schon gesagt.
Sie bringt doch bestimmt wieder Autorennfilme mit.
Natürlich.
Den wollte ich selber picken. Insofern passt es gut.
Ja, ich hätte ihn sonst letzte Woche schon gepickt gehabt und hab's dann nicht gemacht. Ja, geil. Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Und das ist gut, weil dann muss ich nicht den Hass auf mich ziehen, Christoph zum Autorennfilm gezwungen zu haben.
Christiane darf das.
Zweierlei.
Kann man eigentlich beim Fahrradfahren einen Autorennfilm gucken? Nee, oder?
Frage von deinem, wie schnell dir schlecht wird. Setzt ja noch eine Apple Vision Pro auf, guckt die da drin, dann ist die Kotzmaschine perfekt.
Nee, wir haben doch, das haben wir doch auch dieses Jahr geguckt. Diesen Ich-Perspektive-Film, wo mir so schlecht wurde auf dem Fahrrad.
Den habe ich. Ich weiß noch, dass du irgendwann abgebrochen hast. Ich weiß nicht, welcher das war.
Ja.
Hast du gerade im Zusammenhang mit schlecht werden das Wort gebrochen benutzt? Gut. Ja, egal. Also, wir werden das jetzt nicht mehr klären. Wir gucken F1 und besprechen das mit Christiane. Das wird fantastisch, glaube ich.
Ja.
Mit Brett Pitt. Pitt Brett.
Mhm. Ich habe eben mit ihr schon noch ein weiteres Thema ausgemacht. Für nächste Woche. Juhu.
So. Da, was heißt denn das? Irgendein noch ein Film, den du uns sagst?
Nee, kein oder? Film.
Ach so.
Nee, einfach nur ein Thema.
Aha. Bin mal gespannt. Ja, Bob, willst du abmoderieren?
Oder du Christoph, hast du noch ein Thema?
Ich habe noch ein Thema, also fang mal an abzumoderieren.
Okay. Also, in der kommenden Woche, unterbrochen worden.
Eine Sache hätte ich noch. Ja, dann. Und zwar eine kleine Korrektur. Ich habe mich vertan.
Was?
Kommt denn ja, vor? Genau. Telleriten. Bei den Telleriten vorhin. Ich habe mich da mittlerweile belesen. Die Telleriten, du hattest recht, die kommen bei Enterprise hauptsächlich vor.
Ach, jetzt bin ich wieder da. Oh Gott.
Die sind, jetzt bin ich ein bisschen stolz auf meinen Dreck.
Ja, ja, bist du. Die waren eins der vier Gründungsmitglieder der Föderation. Und das sind diese etwas bulligen, sehr bärtigen
Genau.
Gell,
ja,
so.
Ja, jetzt habe ich ein Bild vor Augen, ja.
Ich habe die verwechselt mit Nausikaanern. Die sind viel schlanker und größer, aber auch so im Gesicht so auch so ein bisschen wildschweinartig, so mit großen Zähnen, die so Hauer, die aus dem Mund und so, wirklich so ein bisschen wildschweinartig. Und das waren die Picard sowohl abgestochen haben, als auch da in dieser Simulation aufgetaucht sind, als auch als Bodyguard von Prunt in DS9 aufgetaucht sind. Nausikaanern. Benannt nach dem Anime Tal der Winde.
Ah, okay.
Ja, haben wir das auch geklärt. Aber du hattest recht. Du warst kanonsicherer als ich. Ich habe Quatsch erzählt. Und jetzt darfst du abmoderieren.
Gut, dann mach ich das. Der Nausikaner in mir. Nein, das ist nichts. Das lasse ich.
Das sind so diese Tumpen, die immer nur sich aufführen und einem direkt aufs Maul geben.
Okay.
Das ist sehr tump. So Klingone in Tump, in noch Tumper.
Und das will was heißen. Okay, für Kommentare zu unseren Track-Ausführungen, da gibt's ja, das wühlt ja immer die Gemüter auf. Bitte gerne sneakpot.de aufsuchen und dort in der 910 kommentieren, denn das war diese Episode. In der 911 besprechen wir den F1-Film, Formula One, nee, heißt einfach nur F1, ne? Mit dem Bretten Pitt und mit Christiane als Star-Gästin. Wir freuen uns sehr und ich hoffe, das geht euch da draußen auch so. Bis dann. Habt eine schöne Woche und schaltet wieder ein. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.